Headlock, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, und damit herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Heute mit dem Review zu AEW Dynasty 2024. Mein Name ist Markus Gronemann und bei mir ist der David Kloss von Screen.de.
Hallo.
Ja, Stichwort Screen. Knappe 5 Stunden vor dem Bildschirm waren wir gefesselt mit der Pre-Show. David, wie war bei dir der Hype-Level auf dem Weg zu Dynasty?
Der Hype-Level war ziemlich hoch. Lag einfach daran, dass zum einen gab es halt viele Matches mit einem guten Aufbau und zum anderen las sich halt die Card verdammt gut. Also es gab halt nur 2 Matches, auf die ich nicht wirklich so Bock hatte. Und ansonsten hatte ich schon sehr, sehr viel Bock. Ich muss aber dazu sagen, ich habe es geteilt geguckt, also die Zero Hour Live. Dann haben wir gesagt, nee, am nächsten Tag in Ruhe mit Sarah zusammen. Nach der Zero Hour hatte ich aber richtig, richtig Bock. Also es fiel mir sogar schwer zu sagen, okay, ich mache jetzt nicht an.
Ja, also ich habe es im Discord ein bisschen auch mitverfolgt, deine Reviews. Ich habe es auch, also ich habe es live geguckt. Ich habe es durchgezogen bis, wann war die Show vorbei bei uns? 6 Uhr morgens, glaube ich. Habe mir am Weg ins Büro im Auto dann auch noch den Scrum angehört. Also ja, war auf jeden Fall eine lange Nacht oder zumindest eine lange Zeit vor dem Bildschirm. Aber dann legen wir gleich mal los mit der Zero Hour, mit der Pre-Show. Da hatten wir 3 Matches. Wir hatten zum einen hier Trent Barretta gegen Matt Sydal. Barretta ja kürzlich hier sich abgewandt von den Best Friends. Und ja, war ein schönes, kurzweiliges Match. Trent Barretta erwartungsgemäß hier auch gewonnen, aber hat mir gut gefallen. Wie ging's dir da?
Ja, auf jeden Fall. Matt Sydal als Hometown Boy durfte ordentlich Aktion zeigen. Trent Barretta ist halt der Lappen, der fiese Typ, der halt eher wehtun möchte. Das Finish war auch ordentlich. Also es war kein super langes Match, aber für eine Zero-Hour-Show genau das Richtige. Es hat vor allem den Trent ein bisschen weitergebracht, weil er hat ja durch Submission gewonnen, aber die Submission auch nicht direkt gelöst, sondern weitergehalten, bis dann Sydals Bruder reinkam. Der wurde auch noch abgefertigt und Chuck Taylor kam am Ende noch rein, um dann Trent rauszujagen. Das passt alles. Also du hast es genutzt, war unterhaltsames Ding. Die Leute hatten Spaß. Generell muss man sagen, die Crowd war echt gut. Also es war keine große Halle, aber dafür waren die richtig gut, hatten richtig Bock und nach dem Match war eigentlich alles tutti. Zumal halt dann noch Orange Cassidy rauskam. Man baut das weiter auf und da bin ich voll dabei.
Genau, also Orange Cassidy kam dann, also genau, hast du schon gesagt, Chucky T kam raus. Da wollte Trent dann auch sozusagen hier wissen, also bei Dynamite muss er sich jetzt quasi hier entscheiden, muss jetzt sagen, wo er steht. Und als ja die beiden dann noch so im Stare-Off-Modus waren, begann dann auch schon die Musik von Orange Cassidy, der hier fürs nächste Match zum Ring kam. Da war Trent dann ein bisschen so zwischen den Fronten gefangen, hat sich aber dann noch an Orange vorbeigeschlängelt backstage. Also hier haben wir mal, ja, hier ging es nicht zur Sache. Zur Sache ging es dann im Tag-Team-Match allerdings Orange Cassidy und Katsuyori Shibata gegen Shane Taylor Promotions. Und ja, Shane Taylor und Lee Moriarty sehen wir auch öfter in letzter Zeit und haben auch hier einen guten Eindruck gemacht.
Ja, definitiv. Wobei MVP war für mich Shibata. Also erstmal das erste Match war high-flying, spektakulär und halt dann der brutale Trent. Das Match war halt, würde ich sagen, so ein bisschen Comedy-Match, wo die Wrestler halt richtig Spaß hatten und die Crowd auch. Moriarty sah vor allen Dingen gut aus und Orange Cassidy und Shibata, das hat schon Bock gemacht. Und die Leute sind auch sehr auf Shibata abgegangen und waren 12 Minuten. Die gingen aber ratzfatz runter. Also das war wirklich ein, wie soll man sagen, das ist nicht negativ gemeint, sondern so ein kurzweiliger Spaß als Zuschauer, den man haben kann.
Genau, und es war ja auch noch Anthony Ogogo mit dabei, der ist ja auch kurz am Kommentar gesessen, hat sich dann erdreistet, hier ins Match eingreifen zu wollen. Shibata hat ihn dann mit ein paar Uppercuts abgefertigt. Also wir wissen aus der Historie, Boxer gegen einen Wrestler, und zwar in dem Fall den Wrestler Shibata. Es geht immer schlecht für den Boxer aus. So auch hier. Und ja, im Endeffekt Orange Punch dann, um das Team hier zum Sieg zu führen. Und ja, bei Dynamite wird die Geschichte wohl mal weitererzählt werden mit den Best Friends. Also, was sagst du? Ich gehe mal davon aus, wir werden Orange Cassidy gegen Trent Barretta irgendwann spätestens bei Double or Nothing vielleicht sehen oder vielleicht schon davor.
Nee, Double or Nothing. Das baust du auf, hast du noch. Es ist ja nicht lange hin, also muss ja sagen, ungewohnt bei AEW, es werden immer mehr Pay-Per-Views. Das ist halt schon nächsten Monat, ne?
Das stimmt, 26. Mai ist es soweit. Und ja, genau, also wir haben jetzt, glaube ich, im Juli, also vor All-In, gibt es mal ein bisschen Pause da zwischen Forbidden Door und All-In, aber ansonsten haben wir jetzt wieder jeden Monat bis zum Jahresende ein AEW-Pay-Per-View und ja, nehme ich, wenn die alle so in der Qualität sind wie die letzten beiden.
Nämlich hat sich auch Max Kester gedacht, als er den Entrance beim nächsten Match gemacht hat. Also den sehen wir, glaube ich, erstmal nicht mehr wieder.
Ja, der hat mal ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, vielleicht mit seinem Rap. Also hat er irgendwie quasi hier dem Jay White die aktive Sodomie angedroht. Schauen wir mal, ob er wieder ein bisschen mehr Vorgaben bekommt für seine Raps.
Das gibt erstmal eine Suspendierung. Also sage ich mal, Anthony Bones hat das dann sehr gut gerettet mit seinen A Cappella. Ja, es ist ein bisschen komisch ist halt, wir hatten das World Trios Championship Match damals so, da ging es um richtig was und jetzt sehen wir in der Zero Hour einen Vereinigungskampf von Ring of Honor Six-Man Tag Team Championship und AEW World Trios Championship. Bisschen schade, gebe aber zu, genau dort gehört auch der Titel momentan hin.
Ja, also ich glaube, wir brauchen keine zwei Six-Man Title. Das hat sich angeboten, hätte vielleicht sogar auf der Maincard sein sollen. Irgendjemand war offenbar im Vorfeld verletzt. Darum hat man sie noch in letzter Minute eingeschoben hier auf die Zero Hour. Ja, war für mich das schwächste Match der Zero Hour, wenn nicht sogar das schwächste Match auf der kompletten Card. Zum Glück durfte hier Billy Gunn nicht Jay White wieder nach Strich und Faden verprügeln, sondern letztlich musste er sich hier Jay White geschlagen geben. Und ja, für mich auch das heißere Team eigentlich, muss ich sagen, von den beiden. Das heißt hier der Bang Bang Club, die Bang Bang Gang eigentlich, ehemalige Bullet Club Gold, jetzt hier beide Titel vereinigt. Ich hoffe, das bleibt auch so, nicht hier wie bei der Continental Crown, dass man die dann irgendwann wieder aufdröselt. Also ich glaube, mit einem Trios-Title im Universum von AEW und Ring of Honor sind wir gut aufgehoben.
Ja, wobei ich mit dem Ganzen nicht so viel anfangen kann, aber ja, ist halt da. Ich muss auch dazu sagen, ich weiß, es ist wieder blöd, aber ich finde den Namen Bang Bang Gang sehr gefährlich, wenn du schnelle Promos hältst. Das kann auch richtig in die Hose gehen. Ja, ich sag's halt nur. Billy Gunn war für mich der MVP, auf jeden Fall im Match. Er hat nicht nur einige Sachen genozelt, sondern war auch so der Kerl, der sich am meisten gepusht hat. Ich fand das Match übrigens echt unterhaltsam. Also ich fand, das war auch nicht das schlechteste Match für mich auf der Card, sondern für das, was es war, war es vollkommen okay. Ich finde halt die Guns ein bisschen langweilig, weil es halt so irgendwie so alles Standard ist. Aber es gab gute Moves und am Ende kam sogar Spannung auf.
Nein, also das war auch gar nicht so negativ gemeint, sondern ich glaube, das spricht eigentlich für den Rest der Card, wenn du sagst, dieses Match hier war eigentlich das Schwächste auf der Card und das war.
Ja, da habe ich nur ein anderes.
Kein schlechtes Match. Okay, bin ich dann gespannt, was du dir da rausgepickt hast. Aber ja, das waren sozusagen hier mal die drei Pre-Show-Matches, also war
eine. Aber jetzt mal ganz kurz, ich muss mal ganz kurz reingrätschen, weil wir hatten das zuletzt mal schon mal, wo ich sagte, ja, Zero Hour war jetzt nicht so der Bringer, also hätte ich jetzt nicht so gebraucht. Ich gebe zu, wenn ich jetzt die hier sehe, bei Zero Hour erwarte ich keine Five-Star-Matches. Ich will halt Unterhaltung und ich möchte vor allen Dingen reinkommen in den Pay-Per-View und Lust kriegen auf den Pay-Per-View. Das war echt unterhaltsam. Also ja, ich hatte absolut Wirklich nach dieser Stunde Bock, das hat sich nicht gezogen oder sonst was. Auch vorher die Videoschnipsel und die Kommentatoren, das ging wirklich locker flockig runter, war schnell vorbei. Ich dachte so, hui, okay, jetzt geht's schon los. Also ich fand das echt gut.
Ja, absolut. Also es war schon eine starke Pre-Show. Ich sag nur, wenn du sagst, 5 Stunden habe ich hier nicht Zeit, gucke ich den Pay-Per-View und brauche ich auch die Zero-Hour noch, würde ich sagen, nein. Aber wenn ihr mal nebenbei, also wenn ihr sagt, den Pay-Per-View habe ich jetzt vielleicht schon geguckt, aber Zero Hour nicht und ich habe eine Stunde Zeit. Also es ist auf jeden Fall ja qualitativ um nicht schlechter als eine gute Rampage-Episode, würde ich mal sagen. Also die Stunde gratis auf YouTube kann man auf jeden Fall mitnehmen.
Ja, und mitnehmen. Dann ging es los. Jetzt kommen wir mal richtig Butter bei der Fische. Pay-Per-View kommt und startet mal eiskalt mit so, boah, was für Namen, denkst du? Und dann gehst du halt einfach die Match gerade durch, so, ja, eigentlich gab es keine Alternativen, du musst halt große Namen raushauen. Und dann gab es halt Okada gegen Pac und ich sag schon mal, bevor du jetzt 1000 Notizen wahrscheinlich durchgehst, das war richtig, richtig geil. Das war ein unfassbar guter Opener, wo du auch gemerkt hast, anfangs nicht so ganz, aber dann so ab der Hälfte, die Crowd war komplett drin, ich war komplett drin, das war wahnsinnig guter Opener. Also einer der besten sogar.
Ja, also ich habe jetzt nicht mehr, ich müsste es nachschauen, aber ich glaube von allen Mainstream-Pay-Per-View-Openern, die ich heuer gesehen habe, war das mit Abstand das beste und unterhaltsamste Match. Also ja, wie du sagst, man beginnt hier mal mit dem Continental-Title-Match Kazuchika Okada gegen Pac. Das ist in einer normalen Woche wahrscheinlich ein Dynamite-Main-Event. Das wird hier mal so als Opener entsprechend rausgehauen. Und ja, Pac hat ja im letzten Pay-Per-View, haben wir seine ersten Comeback-Videos gesehen und gesagt, er ist jetzt wieder da, er will hier starke Gegner, Tony Khan soll sich mal ein bisschen bemühen, sonst sucht er sich selber jemanden und ja, mehr oder weniger hat er sich ihn dann auch selbst ausgesucht. Okada, und ja, ist schon mal ordentlich zur Sache gegangen. Also Pac beginnt hier gleich mal mit einem Takedown, dann geht's gleich weiter mit einem Rana, mit einem Dive. Und ich glaube, nach nicht mal 5 Minuten sehen wir hier schon den ersten Avalanche Brainbuster vom Top Rope. Also so auf dem Niveau ist es mal losgegangen hier.
Ja, total. Wobei ich gebe zu, ich hatte anfangs ein bisschen Probleme reinzukommen, lag aber auch an der Crowd, weil die Okada war halt komplett over. Und du hattest so ein bisschen anfangs das Gefühl, eigentlich halten die Leute eher zu Okada, aber eigentlich ist er ja der Böse. Aber wer ist denn jetzt hier eigentlich den ich bejubeln soll? Und das fand ich halt irgendwann sehr klug gelöst von Okada, der dann halt im Match gab es dann halt kurz im Moment, war da alleine im Ring, war kurz davor, die Rainmaker-Pose zu machen, die Crowd richtig sie so, wollen mitmachen, und dann zeigt er den Mittelfinger. Und in dem Moment gab es richtig diesen Switch, den du gemerkt hast, okay, ab der Aktion, alle halten zu Pack, das reicht jetzt. Und ich fand, das hat den Match sehr gut getan, es war generell ein sehr starkes Match, was aber nicht so rein vom Tempo lebte, sondern davon lebte, dass halt Pac mit seiner unglaublichen Athletik immer wieder halt, ja, wie soll man sagen, so beeindrucken konnte und Okada halt auch beeindruckt hat. Okada aber wiederum sehr clever agiert hat und mit sehr gezielten Moves immer wieder dann Pac unterbrochen hat.
Genau, und Pac ist natürlich ja auch der Bastard, also nicht der Sympathieträger, aber Okada hat das auch schon zuletzt bei New Japan sehr gut geschafft, auch sozusagen diesen überheblichen Top-Wrestler hier zu spielen und jetzt natürlich noch mehr in dieser echten Heel-Rolle entsprechend aufgegangen. Ja, also war natürlich ein spektakuläres Match, Pac dann auch mit einem Springboard-Moonsault nach draußen, dann haben wir so einen von den Seilen unterstützten German Suplex bekommen, wo Okada aber gleich auch wieder mit einem Shotgun Dropkick zurückkommt. Pack dann mit einem Cradle, also auch alle möglichen Tricks hier ausgepackt, ging ihm da gar nicht so sehr drum, hier wirklich dominant zu gewinnen, sondern der hätte es auch mit einem Cradle entsprechend genommen. Dann, das ist bei Pack natürlich, weil der auch nicht so groß ist, immer recht spektakulär, so ein Deadlift German, natürlich auch mit in Perfektion entsprechend ausgeführt. Und dann gab's schon den Black Arrow, wo Okada sich aber aus dem Weg rollt und einen Tombstone anbringt, auch für einen weiteren Nearfall. Dann Pack, der auch schon übergeht zum Brutalizer aus dem Heavy Rain heraus, aus dem Ansatz zum Heavy Rain. Und Okada natürlich hier in der Heel-Rolle mit dem Griff in die Augen. Pack kommt aber zurück, zeigt seinerseits auch einen Tombstone, versucht nochmal den Black Arrow. Und da auch Okada, der sich mal hier den Referee schnappt, also da war Okada am Boden und greift dann die Beine des Referees, was Pack dann entsprechend ja ablenkt. Er, den Black Arrow gibt es dann zwar noch, aber Okada bekommt die Knie hoch, Rainmaker und Titelverteidigung.
Nicht nur normalen Rainmaker, weil ich finde, hier muss man ein bisschen Pack loben, wie der Moves hält, das ist unfassbar. Also auch teilweise draußen außerhalb des Rings, da hast du ja kurz gedacht, okay, der hat jetzt vierfach den Nacken gebrochen, so wie der dann liegen blieb und hier bei den Waymaker auch. Also das war schon heftig zu sehen, er hat super verkauft und es war Spannung drin. Es war halt nicht nur, ja wie soll man sagen, es ist ein großes Kompliment beim Match, wo du eigentlich schon weißt, wie der Ausgang ist, dass im Laufe des Matches du dann doch denkst, vielleicht ja doch. Und das haben beide geschafft, es war absolut logisch vom Storytelling her. Die haben eine gute Geschichte erzählt. Das Finish war sauber durchgeführt, ohne dass du Pack geschwächt hast. Im Gegenteil eher, weil nachdem Okada weg war, Pack allein im Ring, gab es halt mal einfach Standing Ovations. Übrigens bei einem Opener-Match.
Und ja, Opener ging aber auch fast 22 Minuten, muss man sagen. Das haben wir jetzt ein bisschen verkürzt, alles dargestellt. Aber es war eigentlich ein Main-Event-Match, auch von der Länge her, mit dem man hier mal in die Card reingestartet ist. Und ja, man hat natürlich auch ein bisschen hier Hintergrundinfos reingebracht. Also zum Beispiel, dass Okada ursprünglich in Mexiko auch bei Ultimo Dragon gelernt hat, sein Training absolviert hat und Pac auch hier bei Dragon Gate, also sozusagen der Nachfolgeorganisation der Ultimo Dragon Schule, auch seine ersten internationalen Gehversuche gemacht hat. Also man hat auch so ein bisschen die Parallelen der beiden schön herausgearbeitet, fand ich auch im Kommentar.
Ja, und beide gehen als Sieger raus für mich, also was Charaktere angeht, weil Okada ist halt wirklich dieser überhebliche Champion, der immer weiter gestärkt wird, der auch wie ein Star rüberkam, auch durch die Crowd. Und auf der anderen Seite hast du halt Pac, der zwar verloren hat, aber der die Zuschauer beeindruckt hat, mitgerissen hat. Und die Standing Ovations, das kriegst du ja nicht so ohne weiteres. Und das hatte schon einen Grund und eigentlich sind für mich beide gestärkt rausgegangen.
Ja, also ich denke mal, Pac hat es zumindest nicht geschadet, hier verloren zu haben. Und ja, freut mich auf jeden Fall, dass der wieder da ist. Und bin gespannt, in welcher Form wir den jetzt weitersehen werden.
Ich will den als Babyface-Bastard. Übrigens, sehr, sehr schön, das scheint übrigens, dass er our Bastard ist.
Der freundliche Bastard von nebenan.
Ja, wer kennt ihn halt nicht, ne?
Ja, freundliche Bastards von nebenan hatten wir auch im nächsten Match, nämlich das House of Black. Auch keine Sympathieträger. Ganz im Gegenteil zu den Gegnern, Gegensatz zu den Gegnern, Adam Copeland, Eddie Kingston und Mark Briscoe, so das, ja, eigentlich das Team der Sympathieträger, würde man hier sagen.
Ja, und ein Match, auf das ich echt Bock hatte, obwohl der Aufbau relativ simpel war und kurzfristig, aber trotzdem habe ich gedacht, okay, wird ein gutes Match. Nach dem Match habe ich gedacht, alles klar, Markus hat 13 Seiten Notizen gemacht, weil das Ding durchzugehen, ich kann es einfach mal so zusammenfassen. Es war spannend, es hat trotzdem eine Story gehabt. Die Story war ja auch unter anderem, dass du Brody King wirklich als dieses Monster immer mehr gepusht hast. Vor allen Dingen aber die Story, okay, Adam Copeland und Malakai Black, die Anführer, die Leader der Gruppierungen, wann treffen sie aufeinander? Sind sie nicht wirklich, aber das ist halt der Aufbau für folgendes Match. Es war spannend, es war spektakulär. Du hattest halt verschiedene Phasen, wo es halt mal eher regelkonform war, dann aber auch dieses typische, ey, wir sind 6 Leute, da lass auch einfach zu 6 ein Chaos machen. Wow. Also das Ding fand ich richtig unterhaltsam. Es war auch stringent in der Erzählung für mich. Eines meiner Highlights war übrigens, dass es halt dreifach Spear gab, synchron. Und auch zum Beispiel, ja, 2 Powerbombs und direkt danach ein Superplex. Ich mag solche Aktionen. Ich fand halt, das war so ein Match, wo jeder ein bisschen so geschienen hat, seinen Charakter ausgespielt hat. Mark Briscoe im Übrigen absolut krank, was der teilweise macht. Wenn er halt über den Rand des Ringes läuft, über den Stuhl drüber springt, den er aufgestellt hat, rausspringt, aber dann nach direkt wieder abgefertigt wird.
Ja, also auch was der so einsteckt, da gab es so einen Spot, da wollte Mark Briscoe einen Death Valley Driver am Apron zeigen gegen Buddy, hat von ihm dann aber sozusagen seinen Flying Knee bekommen, ist dann direkt nach draußen auf die Schultern von Brody Lee gefallen und bekommt eine Death Valley Bomb in die Guardrail hinein. Also so richtig mit Schwung schön einen Briscoe vermöbelt.
Ja, ist auch mal schön. Nicht.
Ja.
Was ich auch sehr gut fand, ist generell das House of Black, dass du halt wirklich sagen kannst, welcher Wrestler steht für was. Dass du halt sagen kannst, okay, Malakai Black ist so der Mastermind, dieser sehr clevere, aber auch zurückhaltende Kerl. Buddy Matthews ist halt dieses Tempo-Monster schlechthin. Also wie schnell der ist, ist krank bei dem Körperbau. Brody King ist halt der Koloss, den du erstmal bezwingen musst und vor allen Dingen der unfassbar stark ist. Und auf der anderen Seite halt auch, du hast halt wirklich, bei Adam Copeland muss man mal positiv sagen, dass er sich bei AEW sichtlich versucht, an die Gegner ein bisschen zu orientieren und auch deren Style ein bisschen mit zu übernehmen und sich anzupassen. Und das harmoniert sehr gut. Und Eddie Kingston war halt so der, ja, man kennt ihn halt, der Eddie, der Verrückte, der auch schon mal sauer wird, der sich provozieren lässt. Mark Briscoe ist der komplett Durchgeknallte. Ich fand dieses Match, das waren halt 17 Minuten, aber das ging einfach echt locker, flockig runter. Ich hatte Spaß, die Crowd hatte Spaß. es gab auch irgendwann natürlich dieses Segment, wo du einfach sagst, okay, jeder macht mal einen heftigen Move, dann kriegt der nächste einen heftigen Move, der nächste einen heftigen Move, so alle der Reihe nach. Ja, aber das mag ich.
Genau, also es gab ja auch schon so dann diesen Ablauf, da gab es zuerst die Backfist von Eddie Kingston, dann gab es Copeland mit dem Impaler DDT, dann Mark Briscoe, der gleich mit dem Froggy Bow alles gegen Brody King hier entsprechend nachkommt und Buddy macht den Save, also sonst wäre das Match hier entsprechend vorbei gewesen. Dann eben dieser 3-on-3 Brawl. Dann hatten wir, was du auch schon erwähnt hast, diese synchronen drei Spears. Copeland speart hier auch noch Brody und möchte dann Malakai ist dann allein im Ring, die anderen sind alle draußen. Copeland setzt hier schon zum Spear an und auch sehr schön gemacht. Im Lauf bekommt er hier den schwarzen Sprühnebel, den Mist ins Gesicht.
Aber richtig, also nicht nur Gesicht, da war ja alles voll.
Genau, also richtig schön über den ganzen Oberkörper. Es gibt den Kick gegen den Kopf, die End. Und ja, Malakai Black pinnt hier den aktuellen TNT-Champion. Das heißt, da werden wir sicherlich ein Singles-Title-Match sehen, kann ich mir vorstellen.
Ja, mir gefiel auch echt diese Story, dass du immer wieder damit gespielt hast, Malakai Black und Adam Copeland, jetzt treffen sie aufeinander und dann, nee, doch nicht. Dann nochmal, jetzt aber, nee, doch nicht. Dann, jetzt mal, nee, doch nicht. Und dann halt beim Finale, Adam Copeland, eigentlich sich schon sicher, alles klar, jetzt bist nur noch du da, komm mal her. Ja, Fehler. Also mir gefiel dieses Storytelling, es läuft ganz klar darauf hinaus, dass es ein Single-Match gibt zwischen den beiden. Auch
ja, vielleicht gibt es sogar drei, weil die haben ja alle drei einen Titel. Also Eddie Kingston ist ja nach wie vor der New Japan Strong Champion und Mark Briscoe hat ja kürzlich erst von Eddie Kingston den Ring of Honor Titel gewonnen. Das heißt, wenn man so erzählen möchte, könnte man auch sagen, hier das House of Black hat hier gewonnen und jeder von den dreien stellt jetzt hier Titelansprüche. Also auch da könntest du wieder ein paar Wochen lang Programm füllen
damit. Du kannst viel machen. Aber also auf jeden Fall, für mich war die Hauptstoryline Malakai und Adam.
Auf jeden Fall, ja.
Darauf läuft es hinaus. Und das hat man auch gut erzählt. Und hey, zweite Match, das erste 21 Minuten oder fast 22 Minuten, das hier 18 Minuten, das ging locker flockig runter und war richtig gut.
Absolut. Und dann, ja, dann gab es das erste kürzere Match des Abends. Das ging nämlich nur knappe 6 Minuten. Und da ging es um den TBS-Title, also um einen der Frauentitel, Julia Hart als Champion, also auch vom House of Black, war hier natürlich im vorherigen Match nicht mit am Ring, weil sie sich auf ihr eigenes Match vorbereiten musste, trifft hier auf Willow Nightingale und wir haben ja schon kürzlich gehört, Mercedes Moné hat hier schon Ansprüche gestellt, also der hat schon gesagt, egal wer hier gewinnt, sie fordert für Double or Nothing die Gewinnerin heraus. Dann gab es ja auch so ein bisschen, ja, ist nicht ganz so gut angekommen. Also Mercedes Moné ein bisschen noch im WWE-Modus auch für mich. Die wirkt noch so ein bisschen wie ein Fremdkörper bei AEW, wo sie ja diese Attacke gab im Dunkeln, wo man dann nicht wusste, war es jetzt hier Julia Hart, war es Willow Nightingale, war es irgendjemand anders. Aber da hat man sozusagen hier im Handgepäck von diesem Match hat man schon mal mitschwingen, dass hier eben im Mai auf jeden Fall auch das Titelmatch schon feststehen wird.
War für mich das schwächste Mensch des Abends. Also ganz klar. Liegt einfach an der Dauer. Es ist auch nicht richtig viel passiert. Also man muss dazu sagen, Julia Hart hat halt großteils Offensiven gezeigt. Irgendwann hat Willow halt ihre Kraft durchgesetzt. Dann gab es auch recht schnell das Finish. Also war sehr überraschend, dass das Finish kam. Titelwechsel geht in Ordnung. Hab aber allerdings einfach mehrere Probleme damit. Nummer 1. Wenn man vor dem Match schon zeigt, dass die Familie am Ring ist, ist es ein bisschen doof für die Spannung, weil du dann weißt, alles klar, sie gewinnt. Nummer 2, die Matchdauer war viel zu gering, weil es war auch das Frauenmatch auf der Card, hast du auch bei der Crowd gemerkt, bei mir persönlich war es auch so, auf das man am meisten Bock hatte, weil da gab es halt wirklich einen Aufbau. Nummer 3 ist dann Mercedes Moné, dass sie das angekündigt hat, dass sie halt das Titelmatch bei Double or Nothing hat. Schön und gut, kannst du machen, aber wenn sie halt nach dem Match rauskommt, lass sie doch irgendwas machen, was diesen Schritt weiterführt. Weil ich habe das jetzt die ganze Zeit, okay, Mercedes Moné kommt raus, der down, du denkst, alles klar, jetzt mach irgendwas und dann geht sie wieder. Dann wieder, ja, also hier, kommt raus, tanzt ein bisschen, stare down, geht wieder.
Ich glaube, das wird aber schon so ein bisschen, also vielleicht noch ganz kurz, das war auf jeden Fall das einzige Match hier unter 15 Minuten in der Maincard, also deswegen, ja, wie gesagt, 6 Minuten sehr kurz. Es gab noch eine Stipulation, es war hier unter House of Black House Rules, und Willow Nightingale hat sich hier dafür entschieden, dass sowohl Chris Deadland, also ihre eigene Partnerin, als auch Sky Blue, die ja mit Julia Hart viel zu tun hatte in letzter Zeit, dass die nicht zum Ring kommen dürfen. Das hat sie vorher aber Chris Deadlander nicht gesagt. Die wirkte da etwas irritiert. Also da könnte man natürlich auch noch vielleicht drüber nachdenken, ob die mal sich für Willow Nightingale abwendet. Und bei Mercedes muss ich sagen, die funktioniert halt für mich im Moment noch gar nicht. Und auch so mit diesem, ja, mit diesem Getanze. Also die wirkt nicht wirklich wie eine Sympathieträgerin im Moment.
Ist ja nicht schlimm, die wird ja eh Heel turnen.
Genau, und das ist, also ich glaube nämlich nicht, dass hier Willow turnen wird. Ich kann mir vorstellen, dass einerseits hier Chris Deadlander vielleicht turnt, weil auch die war ja schon mal TBS-Champion, die möchte vielleicht den Titel gern wiederhaben. Und ich glaube, dass Mercedes Moné langfristig hier auch als Heel ins Match hineingehen wird, weil sie, das kann man wahrscheinlich sehr schön zeigen, also die Hintergrundgeschichte ist ja, Mercedes hat sich ja damals diese schwere Knöchelverletzung in einem Match gegen Willow Nightingale bei New Japan zugezogen. Das war jetzt aber nicht unbedingt durch eine Attacke oder Unachtsamkeit, sondern, also von Willow Nightingale, sondern die ist hier einfach, ja, ich glaube vom Top Rope oder von einem Seil irgendwie abgerutscht, nach draußen gehüpft und hat sich dann beim Aufprall den Knöchel gebrochen. Das war eigentlich ein dummer Unfall. Und ich glaube, wenn man das aber so zeigt, wenn sie hier Willow Nightingale vielleicht jetzt auch noch verantwortlich macht und man sieht aber, hey, eigentlich war das deine eigene Schuld oder Willow hat ja gar nichts falsch gemacht, ich glaube, dann könnte man schon sehr schön in die richtige Richtung bringen.
Da schieße ich mal kurz gegen. Bitte. Ich glaube, dafür ist es zu spät, weil das Problem ist, das hat sie ganz am Anfang schon rausgebracht, diesen Fakt. Aber seitdem ist halt einfach nichts passiert. Es geht einfach nicht voran. Und das finde ich halt, gerade wenn Willow, die ja echt over ist, wo man auch sehr, sehr viel richtig macht. Man hat ihr jetzt auch mal mehr Mic-Time gegeben und sie hat den Titel gewonnen. Im Moment glaube ich, dass diese kurze Matchzeit daran lag, dass Julia Hart soll ja nicht fit sein, sondern ja, angeschlagen sein. Das wäre für mich halt
verletzt, ja.
Genau, das kann ich halt dann verzeihen. Aber wenn du dann ihr den Titel gibst, einen großen Moment, und Mercedes nimmt ihr quasi diesen großen Moment, in dem sie rauskommt, kann man ja nachvollziehen und auch als Storytelling nutzen, aber dann lass irgendwas passieren. Du hast ja auch beim Publikum gemerkt, von wegen, ja, mach doch was. Und dann geht die einfach wieder.
Das stimmt, da gab es keine Promo, gar nichts. Ich habe mir natürlich auch gedacht, die ist da rausgetänzelt und ist mal mit ihren High Heels da ein bisschen im Ring herum. Also das ist auch immer, wo ich mir denke, wenn ich gerade eine schwere Knöchelverletzung hinter mir habe, vielleicht stöckle ich nicht mit diesen High Heels rum. Wenn ich da nochmal umknicke, ist wahrscheinlich wieder einiges kaputt. Aber gut, das ist noch so ein bisschen diese WWE-Anlehnung, weil da gibt's auch mit Charlotte Flair, die Big Boots mit einem Heel und so springt. Also sei es drum. Aber stimmt schon, ja, die hat hier ein bisschen so rumgelächelt, rumgetänzelt.
Vor allem, du kannst ja so viel machen.
Ja, also zumindest ein, ich hole mir jetzt deinen Titel oder genieß die Zeit.
Solange ja, oder gib ihr einen Slap. Sowas. Einfach schön eine Ohrfeige oder heb ihren Arm, aber dann mach nur einen einzigen Move, mach irgendeine Kleinigkeit oder meinetwegen greif zum Mikrofon und nimm ihr diesen Moment aber bewusst, dass du halt sagst, wenn du denkst, dass du bist der Star, ich bin aber hier der Star, ich mach das Geld, ich bin Monet. Ja, aber irgendwas und deswegen, das ganze Bomborium dafür, dass man sich eigentlich auf das Match echt gefreut hat, fand ich nicht doll.
Also ich freue mich ja, muss ich dir sagen, auf ganz was anderes hoffentlich. Also schauen wir mal, 26. Mai ist ja nicht mehr so lange, es sind knappe 4 Wochen in der Zukunft. Denn beim Media Scrum danach war auch Willow Nightingale zu Gast und die hat gesagt, also sie würde sich wünschen, weil sie war jetzt zuletzt auch bei CMLL in Mexiko, sie war eben auch schon bei New Japan und sie hat gemeint, dass sie findet natürlich hier auch das Women's Roster bei AEW toll, aber sie hofft eben, dass man hier auch ein bisschen mehr internationale Competition noch reinbringt und sie möchte den Titel halt auch gerne nicht nur gegen Mercedes, sondern auch gegen andere verteidigen und hat eben auch gesagt, also sie hätte gern die Wrestlerin von Stardom, die Wrestlerin von CMLL, also auch...
War bloß nicht.
So, warum nicht?
Aus einem einfachen Grund. AEW hat ein Riesenproblem. Du bringst halt Leute von irgendwelchen Ligen rein, die du kennst, die aber 99% der anderen Leute nicht kennen. Und du hast gar keinen Bezug zu denen. Und dann hast du das Problem, du hast Willow. Welche Frauen funktionieren denn bei AEW? Das sind die, wo du eine Geschichte und einen Charakter angefangen hast zu erzählen. Jetzt hast du ein Match, was ansteht bei Double or Nothing in einem Monat. Das Einzige, was du fokussiert machen musst, ist, prügel wie sonst was einen Charakter in Monet rein und pushe Willow als Charakter. Auf keinen Fall hier, ja, ich will auch Match gegen Y sonst was haben und dann Monet am besten noch bei den Kommentatoren und steht mal kurz auf und dann mal umgekehrt. Ich will eine Geschichte zwischen den beiden und zwar nur zwischen den beiden.
Die kannst du ja erzählen, aber ich denke mir mal, wenn du jetzt hier Willow als Fighting Champion präsentierst und bis zu diesem Match in 4 Wochen verteidigt sie vielleicht ihren Titel gegen irgendwie, also wenn ich mir allein anschaue, die Reaktion, die auch Izumi bekommen hat bei Collision, dann kennt das AEW-Publikum auch diese Namen. Also ich sage ja nicht, nimm jetzt nur jemanden von außerhalb, aber ich würde es nicht schlecht finden. Und ich glaube, die Geschichte kannst du nämlich erzählen, weil wenn jetzt zum Beispiel, das ist jetzt nur irgendwie Fantasy-Booking, aber wenn jetzt hier Mercedes Monet vielleicht sogar zugunsten von Willow eingreift, die das vielleicht gar nicht notwendig hätte, einfach damit sie sich ihren Title-Shot sichert, dann kriegst du hier schön die Heat auf Mercedes drauf, die hier nämlich einerseits in ein Match eingreift, wo sie gar nichts angeht, die das macht aus Eigennutz, damit ja ihr Titelshot nicht flöten geht. Und Willow Nightingale, die du aber hier als wirklich Fighting Champion präsentierst, das wäre kein schlechter Aufbau und dann bekommst du vielleicht noch ein paar schöne Matches auf dem Weg dorthin.
Ich bin ehrlich, ich will mehr Story.
Aber das könnte ein Story-Element sein.
Ja, natürlich, ich möchte einfach nur, dass man ein bisschen mehr Sachen macht, wie, keine Ahnung, Backstage-Eingriff, dass irgendwie ein Zwischenfall ist, dass man halt wirklich ein richtiges Mike-Duell,
ja, aber ich glaub,
weil das kann der Monet, das ist einfach das, was du eigentlich mit Monet gekauft hast oder engagiert hast. Das ist halt nicht nur, dass sie eine unfassbar starke Wrestlerin ist, sondern eigentlich kann sie auch reden und eigentlich kann sie auch Stories verkaufen.
Das übrigens auch vielleicht, warum wir da noch nicht so viel gesehen haben, weil da, das war auch eine Frage an Tony Khan beim Scrum, wo es darum ging, also jetzt hier, da wurde das Match auch angesprochen mit Mercedes Monet und er hat explizit die Frage gestellt bekommen, also könnte Mercedes Monet jetzt eigentlich hier ein Match wresteln, heute, wenn man das wollen
würde. Der hat doch gar keine Freigabe, ne?
Mit Dynamite. Genau, und da hat er gesagt, also sie wird bis zu Double or Nothing, wird sie ihre Freigabe haben. Das heißt, ich gehe mal davon aus, das ist auch der Grund, warum wir die bisher nicht in einem Match gesehen haben seit ihrem Debüt. Und ja, vielleicht auch, warum wir sie noch nicht so wirklich in einem wirklich physischen Engel gesehen haben. Also sie hat einmal schon ihren Finisher auch gezeigt, ganz zu Beginn. Aber ich kann mir vorstellen, dass da eben noch nicht alles hundertprozentig freigegeben ist und dass auch deswegen hier noch, ja, sie noch ein bisschen im zweiten Gang herumkurft, statt mit Vollgas.
Jetzt mal meine Überleitung. Apropos freigegeben. Kyle O'Reilly ist freigegeben.
Kyle O'Reilly ist wieder fit. Und ja, hat auch hier um den International Title gefordert, und zwar seinen ehemaligen, ja, Freund und Weggefährten Roderick Strong. Da gab's ja den Turn gegen Kyle O'Reilly. Und das war zum Beispiel sein Match, das haben wir relativ kurzfristig, glaube ich, erst vor einer Woche bekommen. Und das habe ich so gesehen und habe mir gedacht, ach guck mal, hier zu dieser vollgepackten Card mit guten Matches wirft man uns jetzt einfach nochmal so Roderick Strong gegen Kyle O'Reilly als, ja, wahrscheinlich am Papier auch hervorragendes Match hin. Und ja, ich würde sagen, die haben sich auf jeden Fall hier Mühe gegeben, diese Anforderungen auch zu erfüllen und haben das auch sehr, sehr gut hingekriegt.
Ja, für mich war das auch so ein Match, wurde schnell Durchlauf angekündigt und aufgebaut und trotzdem habe ich gedacht, ja, eigentlich richtig Lust habe ich nicht drauf, also ich war jetzt nicht gehypt, aber das war so ein Match, wo ich dachte, die könnten mich aber abholen und ganz ehrlich, haben sie total gemacht, weil die haben so wenig Storytelling es vorher gab, im Match war halt Storytelling bis zum Überlaufen drin und das war super erzählt, es war spannend, es war im Übrigen auch anders als die Matches vorher. Ich finde generell, die Card war sehr abwechslungsreich, was die Matcharten anging, die man gesehen hat und die Stories, die man erzählt hat. Hier könnte ich einfach zusammenfassen, Kyle O'Reilly, der und Roderick Strong, beste Freunde seit Ewigkeiten, die kennen sich in- und auswendig, hast du gemerkt, weil jeder weiß, ah, du machst den Move, ich mache einen anderen Move, kannten aber auch ihre Schwachstellen, das haben die Kommentatoren auch gut herausgestellt. Bei Kyle O'Reilly, klar, der Rücken und Roderick Strong, was macht er? Er geht halt auf den Rücken mit 48.928 Backbreakern. Kyle O'Reilly hingegen irgendwann, okay, weißt du was, ich gehe auf deine Schulter, weil das ist ja deine Schwachstelle. Und so war es halt richtig harter Fight, fand ich, wo es auch um Willenskraft ging, um Überraschung. Die beiden hatten eine super Chemie. Kyle O'Reilly hatte ganz viele Hope-Spots, wo du wirklich dachtest, oh, vielleicht ja doch. Und das hat richtig Lust gemacht und Spaß gemacht.
Genau, also es war halt wirklich so die Geschichte, wie du schon gesagt hast, Kyle O'Reilly ist sehr stark halt hier auch auf Submission gegangen, also sehr oft so einen Cross-Arm-Breaker, einen Armbar, einen Ankle-Lock, so in diese Richtung, also einerseits hier per Aufgabe gewinnen, andererseits natürlich auch Roddy schwächen, wo es geht und wenn der halt seinen Arm, sein Bein nicht mehr verwenden kann, dann kann er auch die gefährlichen Backbreaker nicht mehr zeigen und Roddy, der halt genau das tut, also Backbreaker aus jeder Lebenslage, mit jeder Variante. Ja, ging auch. Über 17 Minuten. Sehr, sehr schönes Match. Also wer die beiden kennt, ja, hätte sich auch nichts anderes erwartet. Und gegen Ende plötzlich kommt hier Wardlow raus. Und haben wir ja auch schon
kannst mehrfach mir das bitte so erklären, warum?
Ja, da wollte ich gerade drauf hinauskommen. Weil wir haben jetzt vor einiger Zeit, nachdem Wardlow hier nämlich sein Titelmatch verloren hat gegen Samoa Joe, gab es ja hier von Adam Cole persönlich die Order. Wardlow soll jetzt hier gefälligst dafür sorgen, dass niemand hier seinen Titel verliert. Und jetzt kommt der raus, der Referee sieht ihn. Das führt aber zu nichts, also weder dass Wardlow irgendwie eingreift, noch dass jetzt durch diese Ablenkung vom Referee Roderick Strong irgendwie einen großen Vorteil aus dem Match ziehen könnte. Das Match läuft hier, ich weiß es gar nicht, 3-4 Minuten noch ganz normal entsprechend weiter. Kyle O'Reilly versucht hier nochmal den Cross-Armbreaker. Dann gibt's noch einen Dropkick gegen Kyle, der heranläuft. Und dann gibt's relativ schnell eigentlich und ohne großen Aufbau noch den End of Heartache. Und Roderick Strong gewinnt hier, verteidigt seinen Titel. Wardlow kommt dann in den Ring und dann kommt auch noch das Undisputed Kingdom raus. Also
das war gut gemacht im Übrigen.
Das war gut gemacht. Er wird hier natürlich mit seinem Rollstuhl die Rampe rausgefahren und es ist ein Wunder, der Lahme kann wieder gehen. Also Adam Cole erhebt sich hier aus dem Rollstuhl ohne Krücke. Also ich glaube, ist immer noch nicht hundertprozentig fit, aber ist zumindest so fit, dass er hier ohne Krücken und offenbar mit Belastung des Beins sich wieder bewegen kann. Und ja, die gehen in den Ring und man sieht, dass Adam Cole Wardlow so ein paar giftige Blicke zuwirft, aber auch das führt noch zu nichts. Da habe ich mir schon kurz gedacht, die werden jetzt irgendwie gemeinsam hier Kyle O'Reilly verprügeln. Dann in meinem Kopf dachte ich mir, naja, wen könnte man da bringen? Bobby Fish vielleicht, kommt der wieder zurück. Und ja, war aber nicht so. Also es ist einfach nichts passiert. Es wurde auch Kyle O'Reilly eigentlich in Ruhe gelassen. Und das Einzige, was auch die Kamera 2-3 Mal eingefangen hat, war einfach dieser stechende Blick von Adam Cole Richtung Wardlow. Was man schon machen kann, nur jetzt hat man hier groß gesagt, einerseits hier Wardlow wird jetzt hier respektiert und wird jetzt mal anders behandelt als in seinen bisherigen Gruppierungen, dann verliert er das eine Match, dann wird er im Prinzip zum Laufburschen degradiert. Jetzt gucken wir ihn böse an. Also ich weiß nicht ganz, was man mit Wardlow da jetzt weiter vorhat. Ich weiß auch nicht genau, was man jetzt hier mit Kyle O'Reilly und dem Kingdom vorhat. Aber grundsätzlich denke ich mal, dass man was vorhat und ich bin zumindest gespannt, in welche Richtung das sich entwickeln wird. Also man hat ja auch beim Scrum gab es ja natürlich auch wieder mal die Frage nach MJF, also wie es mit ihm ausschaut. Da hat Tony Khan nur gesagt, ja, also er wird sich schon wünschen, hier Tony Khan und auch MJF und auch Britt Baker, die ja verletzungsbedingt raus sind, dass wir die bald wiedersehen. Natürlich jetzt aber nicht gesagt, wann und wie das passieren wird. Und ja, also ich kann mir natürlich vorstellen, einerseits die MJF-Adam-Cole-Geschichte ist ja noch offen. Wardlow, MJF haben auch eine Geschichte. Ich weiß doch nicht, ob das irgendwie einen Mehrwert hat. Aber nachdem hier Adam Cole ja wieder das Gehen erlernt hat, würde ich es zumindest nicht ausschließen, dass wir irgendwann über den Sommer auch MJF vielleicht wieder zurückbekommen.
Erstmal muss man sagen, Undisputed Kingdom funktioniert halt gar nicht. Trotzdem war der Moment halt für mich sehr cool gemacht, weil es halt, als Adam Cole hinter Wardlow stand und ihn angeschaut hat, sah das halt aus, war so diese typische Pose von, okay, jetzt gleich attackiert er ihn. Wardlow guckt aber in dem Moment drüber und dann Adam Cole geht direkt weiter, als wäre nichts gewesen. Also war halt eigentlich so gesehen Glück, dass Wardlow sich mal umgedreht hat und rüber geschaut hat.
Ja, und
auch das mit dem Aufstehen, das war schon sehr, sehr cool gemacht. Also das hat mir gefallen. Das ist vor allen Dingen, klar, als Fan weißt du, Wardlow, für dich wird diese Gruppierung nicht gut ausgehen. Aber irgendwas muss ja auch passieren bei Undisputed Kingdom. Und so hast du zumindest so einen Drops mal hingelegt, den du als Fan nehmen kannst. Du hast auch gemerkt, okay, die Crowd hat's angenommen und es gab auch direkt anschließend im Netz hast du gesehen, ja, die Leute haben jetzt auch direkt angefangen zu diskutieren. Es bringt halt wieder etwas rein und was halt gefehlt hat. Und du hattest ein richtig starkes Match, was sehr wichtig war auch für Roderick Strong und generell Kingdom. Kyle O'Reilly hat sich super, super verkauft. Das Ding am Ende hat für mich auch Sinn gemacht, dass es nicht direkt zur Konfrontation kommt. War ja auch so, dass beim Abklatschen Wardlow mit jedem abgeklatscht hat, aber Adam Cole nicht mit ihm. Das war das einzige Abklatschen, was nicht passiert ist. Und auch als sie aus dem Ring rausgingen, dann nochmal der Blick von Adam Cole, hat er gut verkauft und so teasst du halt an, okay, hier wird jetzt was passieren, bleibt am Ball. Das nehme ich mit.
Absolut, ja. Also ich bin bei dir, das Undisputed Kingdom, aber ich glaube, das ist halt sehr, sehr viel Pech geschuldet. Also auch, dass diese ganze Devil-Storyline dann nicht so gezündet hat, weil, wenn ich erinnere, letztes Jahr MJF Adam Cole war eigentlich das heißeste und unterhaltsamste, was wir da so hatten. Dann hat sich zuerst Adam Cole verletzt, jetzt ist MJF raus. Also ich glaube, das hat ein bisschen gelitten und ich glaube, mit einem wieder genesenen MJF und genesenen Adam Cole kann man das vielleicht dann auch wieder die Geschichte wieder aufnehmen und hoffentlich auch fertig erzählen.
Ja, aber erstmal muss Kingdom es ohne MJF leben können. Also die müssen irgendwas mal.
Die müssen, da muss
irgendwas machen,
passieren. Aber MJF. Wie gesagt, ich gehe mal davon aus, dass wir MJF im Laufe des Sommers sehen und also wenn ich es mir aussuchen kann, was halt sehr schön wäre, wäre sozusagen das große Grudge Rematch mit irgendeiner Stipulation ein Jahr danach bei All In würde ich nehmen vielleicht.
Ah, gucken wir mal. Nächstes Match. Ich nehme es vorweg, das war das Match, auf das ich am wenigsten Bock hatte.
Ja, es hat ein bisschen einen komischen Aufbau, aber ich muss sagen, hat mich gut unterhalten, hat mich mehr unterhalten, als ich das Match am Papier gesehen habe, gedacht hätte. Und hat auch eine Geschichte erzählt, wo ich mir denke, also Jericho ist immer noch ein guter Geschichtenerzähler und da wird es auch noch weitergehen.
Ja, also es ging natürlich um FTW Championship, Chris Jericho gegen Hook.
Unter FTW Rules, das heißt quasi, was war es? Es war im Prinzip ein Street Fight mit False Count Anywhere.
Ja, und ich gebe zu, das Match, es hat gezeigt, was die Stärken von Jericho und Hook sind und es hat auch gezeigt, was die Schwächen von Jericho und Hook sind. Und es ist viel passiert. Jericho hat auch viele Bumps genommen. Also er ist direkt nach ein paar Minuten durch den Tisch, ist später halt, er hat viele harte Sachen genommen, die er in seinem Alter von 53, glaube ich, nicht nehmen muss. Dafür Respekt. Aber mein Problem ist, du hattest halt Chris Jericho, der gute Stories erzählen kannst, was du auch gemerkt hast in dem Match, auch wenn der Aufbau von dem Match echt, also von der Fehde bei mir gar nicht funktioniert hat. Auf der anderen Seite hast du halt Hook, der aber genau das noch nicht kann, und das hast du leider Gottes in dem Match halt auch gemerkt, weil es wirkt halt ziemlich eindimensional. Umgekehrt hast du halt Hook, der im Ring gut ist, schnell ist, ein gutes Timing hat, und auf der anderen Seite Jericho, der nicht mehr schnell ist und der vor allen Dingen auch kein gutes Timing mehr hat. Und das traf aufeinander mit der Stipulation, also dass es halt wirklich ein Streetfight war und mit Gegenständen, mit Mülltonnen, die man auch mal übergestülpt würden, und alles Mögliche, war es unterhaltsam, aber mit 16 Minuten viel, viel, viel zu lang. Also dann nimm da 6 Minuten raus und ich sag, ey, man hat die Schwächen gut kaschiert, nehme ich mit, aber es hat sich dadurch halt leider gezogen. Obendrauf kommt natürlich dann noch, dass halt vom Publikum dann irgendwann so Go-Home-Jericho-Chants kamen, die ganz lustig sind, aber wenn dann halt kommt, please retire, also bitte geh in Ruhestand, das ist halt schon heftig. Ganz widersprechen muss ich ihn nicht. Ich finde es nur ein bisschen respektlos. Aber das zeigt auch einfach das Problem, was du halt langsam hast, wenn du Jericho im Ring siehst und mit Hook zusammen. Bei mir, das Match war okay, aber es war halt einfach zu lang. Und dadurch, ja, war es dann am Ende ein bisschen schwierig, auch wenn das eigentlich gut erzählt wurde, gerade auch das Finish. Also die letzten 2 Minuten waren storytechnisch richtig gut.
Ja, also man hat Hook schon auch sehr, sehr stark gefördert. Also es gab hier natürlich auch schon mal den T-Bone Suplex durch den Tisch, dann auch einen T-Bone Suplex, wo Jericho diese Mülltonne aufhatte. Also auch da muss ich sagen, dass man den Bump noch nimmt mit 54er Respekt. Dann gab's aber halt natürlich, und da hast du halt gesehen, diese Awareness, dass du halt wirklich weißt, wo bin ich gerade, wo fällt mein Gegner hin. Da gab's eine sehr knappe Szene, es ist nicht wirklich was passiert, wo Hook Jericho außerhalb des Rings einen German Suplex verpasst hat und Jericho ist wirklich, ich glaube, um 2 Zentimeter mit dem Kopf an der Kante von den Ringtreppen da vorbeigefallen, wo ich sage, das muss halt nicht sein, aber das würde ich noch der Unerfahrenheit oder der relativen Unerfahrenheit von Hook attestieren. Was man sehr schön gemacht hat, Hook hat halt hier ordentlich auch eingesteckt, hat zweimal den Judas-Effekt, also zweimal ausgekickt. Nach dem Judas-Effekt hat sich hier aus der Walls of Jericho auch entsprechend befreien kann. Wir hatten natürlich Tess am Kommentar, der natürlich schon auch gesprochen hat. Wir hatten ja auch im Vorfeld die Geschichte.
Warte mal ganz kurz. Entschuldigung fürs Reingrätschen. Echt sorry an die Hörer, aber The Walls of Jericho, ne? Ich habe, glaube ich, noch nie so eine schlechte gesehen. Weil das Problem ist, Hook ist halt sehr, sehr schmal und da war halt einfach, also so könnte Jericho mich auch eine Stunde drin halten.
Der hat auch lange Beine, also das...
Es sah halt echt nicht gut aus und du, boah, es schwierig.
Ja, na jedenfalls, also Chris Jericho, die aktuelle Inkarnation des Chris Jericho-Charakters ist auf jeden Fall jemand, dem es immer sehr leid tut. Also der wollte ja hier das Hook unter seinem Learning Tree, unter seinem Baum des Wissens sitzt und sich hier von der Weisheit von Chris Jericho sozusagen, ja, eine Scheibe abschneiden kann. Dann gab es eben hier diesen ersten Judas-Effekt, Hook kickt raus. Es gibt noch einen Judas-Effekt, wo er auch wieder sagt, I'm sorry, und schreit ihn auch an und sagt, bleib am Boden, bleib unten, steh nicht wieder auf, holt sich dann aber hier auch seinen Baseballschläger unterm Ringe vorher, schreit nochmal, ja, zwing mich nicht dazu, dass ich das jetzt mache, bleib unten. Hook gibt ihm hier einfach nur den doppelten Mittelfinger und Jericho gewinnt hier schließlich das Match und auch den FTW-Title mit einem Schlag des Baseballschlägers gegen den Kopf. Ja, Hook ist dann mal komplett ausgenockt. Tess steht hier auch, schreit auch Jericho an. Er soll sich gefälligst jetzt aus dem Ring verschwinden. Die Ärzte, ja, untersuchen Hook. Und Jericho sieht natürlich hier sehr besorgt aus. Wollte natürlich alles nicht. Tut ihm sehr leid. Also schauen wir mal, wo das Ganze hingeht und ja, was wir von einem FTW-Champion Chris Jericho zu erwarten haben.
Es wird nicht gut enden. Also erstmal, ich brauche diesen Belt nicht. Ich finde ja eh, wenn du die Card durchgehst, ist, glaube ich, nur ein Match ohne einen Titel. Ist mir zu viel. Ich brauche den echt bei AEW nicht. Und jetzt hast du halt, dass Jericho logischerweise den Titel hat, aber es ist einfach so wertlos. Das Ganze hättest du auch meinetwegen ohne Titel erzählen können. Und zusätzlich ist es für mich halt leider eine Storyline, die halt vorher absolut gar nicht funktioniert hat. Das war auch wirklich die Storyline bei AEW momentan, die am meisten Kritik bekommen hat, und das zu Recht, nicht von wegen, weil das super blöde Leute sind, sondern einfach, weil das nicht funktioniert und weil halt so der Sinn dahinter einfach so bla ist, so belanglos, und ich hoffe eher, dass man das nicht zu lange zieht, dass es halt irgendwann die Revenge gibt, aber dann halt auch schnell vorbei, weil ich finde, diese Konstellation klickt bei mir nicht. Das Match war allerdings durch die Stipulation deutlich besser, als zu erwarten war, aber es war einfach zu lang. Streich da wirklich 5-6 Minuten. Und ich gehe raus und sage, ey, das war cool, weil gerade die letzten 2 Minuten, wie du halt gesagt hast, wie Jericho sich verhalten hat mit dem Reden und dann der Schlag mit dem Baseballschläger, der sehr gut war, war ein richtig starkes Ende, aber es war halt einfach zu lang.
Ja, nicht zu lang, sondern aus meiner Sicht genau richtig war das nächste Match. Da ging es um den AEW Women's Title, Toni Storm gegen Thunder Rosa. Und ich muss sagen, das Match hat mich auf jeden Fall auch deutlich mehr mitgenommen, als ich es mir gedacht hätte im Vorfeld. Also ich fand, Thunder Rosa sah seit ihrer Rückkehr nicht so wahnsinnig gut aus. Also es war auf jeden Fall mit Abstand ihr bestes Match, seit sie wieder da ist. Und ja, Toni Storm hat es jetzt auch geschafft, sozusagen die alte Toni Storm in diesen neuen Charakter auch ins Match einzubauen. Also die Matches sind wieder gut und sehenswert. Die Theatralik hält sich am Rande und stört nicht. Und ja, die beiden haben hier ordentlich losgelegt.
Ja, also vorher war ich nicht wirklich gehypt, lag vor allen Dingen daran, dass ich fand den Aufbau schwierig, gerade das Segment bei Dynamite mit dem Sekt. Das hatte ein bisschen einen Fremdschämen-Faktor. Thunder Rosa finde ich momentan eher, also jetzt abgesehen von diesem Match jetzt, sondern allgemein, eher sogar nervig, obwohl ich die früher super fand. Ich mag den neuen Theme-Song nicht, ich mag auch nicht die Darstellung. Jetzt kam sie ohne Face-Paint, was passend zur Story ist, aber ich finde halt, man mittlerweile sieht sie halt optisch, oder vom Auftreten her allgemein, ist es mittlerweile sehr generisch. Also das, was sie so eigentlich hervorgehoben hatte, dieses Badass, und das Face-Paint war cool, sie war die Einzige, die so aussah und so aufgetreten ist, das ist komplett weg. Das Match selber war aber richtig, richtig gut. Es war mit Abstand das beste Toni Storm Championship-Match als Titelträgerin. Es war ein richtig starker Fight, auch wenn ich das ganze Dauergetalke von Thunder Rosa nicht unbedingt brauche. Das war mir irgendwann ein bisschen zu viel. Aber das Match war knallerhart. Es war abwechslungsreich. Es hatte Tempo. Es gab sehr gute Nearfalls. Es, wie du schon richtig gesagt hast, auch Toni Storm hat ein bisschen zurückgerudert von ihrem Style, der halt vielleicht auch ein bisschen gestört hat. Das war das beste Women's Title Match seit längerer Zeit. Also ohne Wenn und Aber.
Genau, und du hast es ja angesprochen, also Thunder Rosa kommt hier mit einer Maske zum Ring, nimmt die dann aber ab und ja, erster großer Aha-Moment, das Facepaint, die Gesichtsbemalung ist jetzt weg und dann legen sie aber gleich mal los hier mit einem, ja, fast Hockey-Fight, überhaupt sehr hart geführt, das Match, sehr harte Schläge, Toni auch mehrfach hier harte Ohrfeigen, harte Jobs entsprechend ausgeteilt, das heißt, ja, die haben sich offenbar im Vorfeld gesagt, halte nicht zurück, gib alles. Und das haben sie dann auch entsprechend gemacht. Und du hattest hier natürlich auch, ja, bisschen High-Flying-Action, bisschen Hard-Hitting-Action. Also durchaus, die haben auch ihre Zeit, die knapp 15 Minuten, haben die auch sinnvoll entsprechend genutzt. Luther hat natürlich auch eine Rolle gespielt. Mariah May hat eine Rolle gespielt.
Was sie nicht gebraucht hätte. Also nein, dieses Mariah May und Purazzo, boah. Lass es einfach weg.
Also Diana Perazzo, genau, ist dann irgendwann mal rausgekommen, hat hier Mariah und Luther attackiert, auch mit Mariah gemeinsam dann der Brawl Backstage. Ja, also...
Aber in dem Moment
hat am Match jetzt nicht viel geändert, sagen wir mal so.
Aber man hat es den Moment sehr, sehr cool genutzt, weil du hattest diesen Moment, okay, Thunder Rosa ist abgelenkt, weil als Wrestler ist es ja immer so, draußen passiert was, ich krieg gar nichts mehr mit. Starten nach draußen und Toni Storm ja, setzt halt an zum Pin und du denkst, okay, das war's jetzt. Weil das ist also Standard Wrestling Storytelling. Aber Thunder Rosa kickt aus. Und das war halt wirklich richtig guter und wichtiger Nearfall, weil du halt einfach gedacht hast, das war's und dann doch nicht. Und in dem Moment kann halt wieder alles passieren. Also man hat es gut genutzt. Hätte ich das gebraucht? Nicht unbedingt. Aber es passte zu diesem Match, was halt es auch anfangs ein bisschen schwer hatte beim Publikum. Aber je länger das Match ging, desto mehr war das Publikum drin. Und das spricht dann immer für das Match selber.
Absolut, ja, also jedenfalls die beiden dann Backstage gebrawlt, dann gab es noch einen German Suplex von Tony, dann gab es die Hip Attack, das war übrigens das einzige Mal im Match, dass man auf diese Schwarz-Weiß-Optik, auf diese, ja, vielmehr aus den 20er, 30er, 40er Jahren Optik umgeschaltet hat, also die Hip Attack, den Storm Zero, aber da noch ein Kickout, Tony dann mit dem Texas Clover Leaf, also das ist ja auch ein Move, den sie, glaube ich, in dieser Ära ihrer Karriere noch gar nicht groß wo verwendet hätte. Rosa schafft es hier noch in die Seile. Rosa dann kommt zurück mit einem Backstabber, mit einer Art, ja, Cobra-Klatsch am Boden eigentlich, wo wiederum Toni dann aber in die Seile kommt. Und als sie dann eigentlich wieder, ja, in den Ring zurückgezerrt wird, hält sie sich unten hier an der Ringschürze fest, zieht die so mit in den Ring hinein. Der Referee sieht das, versucht das dann wieder irgendwie, ja, in Ordnung zu bringen. Und es gibt von Toni Storm einen Low Blow und Storm Zero damit auch entsprechend den Titel verteidigt. Und ja, mal sehen, wo die Reise hingeht. Also Richtung Forbidden Door hat sie ja selbst zum Beispiel schon mal Mina Shirakawa ins Spiel gebracht. Also mal sehen, ob wir da irgendwie mehr Leute aus Japan bekommen oder ob man sich hier aufs lokale Talent beschränkt. Also wie gesagt, Diana Perazzo hat ja nach wie vor eine Rolle gespielt. Wobei ich sagen muss, das Match war jetzt gar nicht so gut beim letzten Mal zwischen den beiden. Also bin gespannt, wo die Reise hinführt. Ich kann mir vorstellen, dass es langfristig natürlich hier Toni Storm gegen Mariah May heißen wird. Aber ich glaube, da wird es auch noch eine Weile dauern, bis wir dorthin kommen.
Ja, und jetzt, wie kommen wir jetzt in Überleitung hin?
Naja, die Überleitung ist ganz einfach. Wir kommen jetzt zum, wie mehrere Leute es auch genannt haben schon diese Woche, wahrscheinlich besten Match, das jemals auf amerikanischem Boden stattgefunden hat. Denn ja, als nicht Semi-Main-Event, sondern als sozusagen drittvorletztes Match haben wir unser Dream-Match bekommen. Also auf jeden Fall mit Abstand, das Match, mit dem ich mich mit großem Abstand am meisten gefreut habe auf dieser Card. Will Ospreay gegen Bryan Danielson.
Ja, was soll man da sagen? Also nicht nur du hast dich am meisten drauf gefreut, sondern die Crowd auch. Ich meine, beide kommen raus, stehen im Ring, Ringglocke ertönt und die Crowd rastet aus. Also hätten die gerade den heftigsten Move aller Zeiten gesehen. Es gibt Standing Ovations, bevor irgendwas passiert. Es gibt Holy Shit Chants, bevor irgendwas passiert. Es gibt AEW Chants, bevor irgendwas passiert. Selbst Danielson muss halt absolut grinsen, bis zum geht nicht mehr. Und die Crowd war halt so heiß auf dieses Match. Die Erwartungen waren gigantisch. Und man kennt es ja im Wrestling. Wenn man sehr, sehr hohe Erwartungen hat, wird es meist nicht so gut. Das Ding war halt einfach besser als die Erwartungen. Also das war unfassbar gutes Match. Ich weiß nicht, ob du alle Moves durchgehen willst. Ich mache es nicht, weil ich habe mir keine Notizen gemacht. Ich wollte das Ding genießen und ich habe es genossen. Ich fand die Idee so cool. Es wurde ja angekündigt vorher, dass Ospreay sagte, ja, ich bin schneller als du. Ich bin stärker als du. Das Einzige, was du machen könntest, ist mich auf der Matte halten. Aber das haben schon andere versucht. Und genau das war in den ersten Minuten die Story, aber es war halt so spannend, so technisch herausragend, also zu sehen.
Boah. Es war auch was Brian Danielson im Vorfeld mal gesagt hat, im Interview, er hat gesagt, also Will Ospreay ist halt die Evolution des Wrestlings und das ist halt genau dieser Stil, den halt der moderne Wrestling-Fan auch sehen möchte. Und er hat was sehr Schönes gesagt, er hat gesagt, Will Ospreay ist so gut, also wenn Will Ospreay ein Brian Danielson-Match wrestlen möchte, dann kann der das. Wenn ich ein Will Ospreay-Match wrestlen will, dann kann ich das nicht. Und ja, also ich habe in einem anderen Chat, als ich über das Match gesprochen habe mit Freunden von mir, habe ich gesagt, das ist eigentlich ein Match, das gehört ins Museum. Das müsste es eigentlich ausstellen. Ja, also wenn ihr das Match noch nicht gesehen habt, dann hört jetzt nicht uns zwei Nasen zu, sondern drückt hier auf den Pause-Knopf, schaut euch das Match an. Und dann höre ich an, was wir dazu zu sagen haben.
Weil dann schaut euch das Match nochmal an.
Egal, was wir euch jetzt erzählen, ihr könnt die nächste halbe Stunde besser nutzen, wenn ihr euch dieses Match anschaut. Und wenn ihr es schon gesehen habt, schaut es euch nochmal an.
Ja, es ist mein Thema. Ganz ehrlich, das, was du sagst, ist richtig. Das war Kunst. Das war einfach an diesem Match. Ich kann immer irgendwas finden, was mich stören könnte. Nein, gab es hier nicht. Das war nicht auch, es war auch nicht so ein Spot-Festival, sondern es war halt eine Entwicklung der Storyline im Matchverlauf drin, anfangs wirklich dieses möglichst auf dem Boden halten, dann aber eher dieses Demonstrieren von Ospreys Athletik, die halt unfassbar krank ist und unrealistisch von der Physik her, aber er schafft es irgendwie, ging dann hin zu harten Momenten, dass es halt immer härter wurde, sehr stiff im Rücken, also die haben sich halt nichts geschenkt, hin zu super spektakulär, hin zu Kontern, die halt so brutal gut waren. Es gab ein Segment, das ging so 30, 40 Sekunden. Eigentlich nicht spektakulär. Ein Kick, der mit den Händen geblockt wird. Der andere kickt, auch wird mit den Händen geblockt. Und dann noch ein Move, noch ein Move, noch ein Move, noch ein Move. Ich habe danach lachen müssen. Und zwar einfach, ich hing da wirklich, sah, guck mich an, so, oh mein Gott. Und ich einfach nur am Lachen von so, das ist unfassbar. Allein dieses Segment so flüssig, so gut hinzukriegen. Und immer wieder, was die beiden halt auch gut hinbekommen haben. Die haben die Moves auch wirken lassen. Also es war halt wirklich so Move, Bumm oder Sequenz. Erstmal durchatmen, die Crowd reagiert drauf und saugt das mit ein. Es hat dann diesen Impact, aber dann direkt wieder irgendeine Matchfolge, Move-Folge. Fantastisch. Und auch, wir gehen ja eh nicht die Moves durch. Also kann ich auch zum Ende springen. Was für ein fucking unfassbar, also wenn du Dragon Ball magst, ne? Das war, als würde Son Goku gegen Vegeta kämpfen. Beide in der Ringecke schauen sich an nach einer unfassbaren Schlacht, die 21 Minuten, 22, 31, 32 Minuten ging, pushen sich gegenseitig auf und du denkst einfach nur, nee, die werden es nicht machen, die rennen jetzt aufeinander zu, Brian Danielson mit den Yes-Chans, die pushen sich und es war eigentlich nur die Frage, alles klar, wir stürmen aufeinander zu, wie so Ritter, der den Move durchbringt, hat gewonnen.
Und ja, es war so das Wrestling-Äquivalent von so einem Texas Standoff. Also du weißt hier die beiden, der alte Sheriff und der Chef der Gangsterbande stehen sich jetzt in dem letzten Duell gegenüber und du weißt genau, wer zuerst seinen Colt zieht, der geht hier lebend vom Feld, weil das sie auf jeden Fall treffen, so gut wie die schießen, das ist nicht die Frage. Ich habe vielleicht noch was das Match beschreiben kann. Also für alle, die wissen, wer Will Ospreay und Brian Danielson sind. Und ich gehe mal davon aus, dass das alle sind, die uns jetzt gerade zuhören. Du hast nämlich genau das bekommen, wenn du deine Augen schließt und dir vorstellst, du hast hier ein Match bekommen, in dem ein Brian Danielson Match war und in dem ein Will Ospreay Match war.
Ja.
Und bevor wir zum Finish kommen, also ich glaube, die zweitschönste Szene in dem Match war ja die, wo Will, und da gibt's auch GIFs, glaube in Zeitlupe auch auf X und Instagram und wo ihr euch halt so rumtreibt.
Mal schauen, ob du den Moment sagst, den Sarah und ich meinen. Ich bin mal gespannt.
Sag mal. Will Ospreay springt hier zum Oscutter zurück, ja, und bekommt Picture Perfect getroffen. Nämlich, du siehst das dann nochmal in der Wiederholung in Zeitlupe, dass Poseiko nie, aber genau.
Wie geht das? Also ich meine, ehrlich, wir saßen auf der Couch, ne, wir haben uns beide angeschaut, wir haben nur gesagt, wie geht das? Wie kannst du den so perfekt, ich meine, das ist ja ein Move, wo beide ja mit sehr viel Schwung kommen, aber so perfekt in der Luft zu treffen, also wirklich das Knie hat der sowas von perfekt getroffen. Wie geht das? Das sah so krank aus. Es war im Übrigen der beste Konter, den ich jemals gesehen habe für diesen Move. Wow. Also es war wirklich genau dieser Moment, den du gesagt hast, ich war gespannt. Das war krank.
Absolut. Also du krank. Hattest, ich habe tatsächlich hier, ich habe eine lange Liste. Ich glaube, ich habe wirklich fast jeden Spot aufgeschrieben, aber das kannst du nicht.
Oder der Tiger Dragon Suplex von dem
Apron. Genau, der Super Tigers, also der Tiger Superplex habe ich mir aufgeschrieben. Ja, also man kann diesem Match eigentlich nicht Genüge tun. Vielleicht noch ein bisschen zu den Rahmenbedingungen. Wir hatten Don Callis am Kommentar. Interessanterweise, Don Callis hat hier Bryan Danielson teilweise gelobt, hat ein bisschen auch Will Ospreay getadelt, wenn er hier Fehler gemacht hat. Also jetzt nicht so, wie du es eigentlich erwarten würdest vom, unter Anführungszeichen, Manager, der hier seinen Schützling in den Vordergrund stellt, sondern der auch sagt, nein, mach das nicht, mach das anders, da, das würde er ja kontern. Und auf der anderen Seite, der aber auch sehr hervorhebt, wie ein Bryan Danielson Dinge tut. Ja, und es war puh, absolut brutal. Absolut technisch großartig.
Im Übrigen von diesem Endsegment, wo die beiden in der Ringecke sind, gibt's auch ein GIF mittlerweile.
Ja.
Das ist ja, ey, wir sind aufgestanden, als die beiden nach dieser Schlacht, man muss ja wirklich sagen, das war ja wirklich eine Schlacht, wo du dachtest, mein Gott, das ist so ein Gefühl von wegen, ey, wir sind komplett auf Augenhöhe. Und das ist einfach, wir beide wissen es, jetzt müssen wir es durchziehen. Und als die sich beide gepusht haben, also Ospreay pusht sich und Danielson pusht sich auch und die Crouch stand ja auch und das war einfach so unfassbar, dass sie
mit Fullspeed aufeinander landen. Danielson vorher noch mit den Yes-Chants und die Crowd chantet abwechselnd Yes und No.
Ja.
Genau, beide sind hier in den Ecken, laufen aufeinander zu und ja, der jüngere Gunslinger sozusagen kann sich durchsetzen, Ospreay mit dem Hidden Blade. Aber was kommt dann? Nicht der Pin, sondern den haben wir. Also wir haben den Tiger Driver 93 gesehen. Wir haben, ich glaube, das Einzige, was wir nicht gesehen haben in dem ganzen Match, war das Stormbreaker. Ansonsten haben wir so das komplette Ospreay und das komplette Danielson-Repertoire eigentlich mehrfach gesehen. Und Ospreay, ja, setzt hier noch an zum Tiger Driver 91. Also für die, die es jetzt nicht wissen, das ist dieser Tiger Driver, wo er den Gegner hochnimmt und eigentlich direkt auf den Kopf und Nacken fallen lässt. Und das hat man, also da gab's ein bisschen Kritik im Nachgang, weil Danielson hat das halt wirklich so gut verkauft, als wäre jetzt wirklich verletzt, als wäre jetzt wirklich was passiert. Und wir wissen ja, Danielson auch lange Geschichte auch mit Gehirnerschütterungen und auch mit, ja, eigentlich so Krampfanfällen, hat er gesagt. Und Danielson liegt hier da und der Referee geht halt hin und Ospreay geht hier in die Ecke. Und als Danielson sich doch mal irgendwie aufsetzt, gibt's noch mal eine Hidden Blade in den Nacken und Ospreay gewinnt. Und Danielson, ja, verkauft das halt wirklich, liegt da, die Finger verkrampft, das ganze Ärzteteam kümmert sich um ihn, Ospreay.
Wobei man da sagen muss, das Ärzteteam hat halt nichts gemacht.
Das Ärzteteam hat nichts, also für mich war es, ich dachte im ersten Moment, weil es wirklich so gut aussah, man hat dann die Wiederholung gezeigt und hat gesehen, nein, der ist eigentlich auf der Schulter gelandet. Also das war jetzt kein so gefährlicher Bump am Hinterkopf oder am Nacken. Also das Replay hätte ich, also wenn ich einen einzigen Kritikpunkt habe, dann ist das eigentlich am Production Team, dass ich sage, ich hätte dieses Replay dann nicht gezeigt oder aus einem anderen Winkel. Und Danielson hat das aber so toll verkauft und hat auch wirklich dann geflucht und so als könnte. Also hat schon mit den Beinen gewackelt. Also du wusstest hier nicht, der Nacken nicht gebrochen, auch nicht in der Storyline, aber halt wirklich so, als wäre er hier, ja, wirklich schlimm verletzt. Nachdem aber die Kamera die ganze Zeit draufgehalten hat und es auch Replays gab und die Kommentatoren darüber gesprochen hat, war relativ schnell klar, dass das jetzt hier im eine Inszenierung ist und nicht eine echte Verletzung. Aber ja, also absolut, absolut, absolut fantastisches Match.
Ja, also es ist ein, muss man einfach gesehen haben, mal ehrlich. Also es gibt so wenige Matches, wo man sagt, ja, Wrestling-Fan, musst du gesehen haben, das sagt man so schnell daher. Nee, muss man hier wirklich, weil ich glaube nicht, dass wir noch so viele Matches in diesem Qualitätsstatus sehen werden. Das war, auch wenn man, ich nehme mal Sarah als Beispiel, sie mag halt eigentlich die Bryan Danielson-Matches nicht so, weil sie mag nicht so gern Matten-Wrestling und Co. Die war hier komplett drin. Also das Ding war ja auch zusätzlich, wir haben ja gerne mal letzter Pay-Per-View zum Beispiel, dass der Crowd ein Match runterziehen kann. Das Ding war halt unfassbar gut, aber die Crowd hat es halt nochmal getoppt, weil die halt auch 32 Minuten einfach nur komplett drin war. Das Ding war wahnsinnig.
Und auch noch, also Will Ospreay ist ja wirklich ein Meister seiner Zunft, nicht nur im Ring, sondern der hat auch einen sehr, also der hat diese ganze Geschichte auch nochmal wirklich gut verpackt im Media Scrum. Der war dann auch entsprechend zu Gast und hat mal eingeleitet eben mit, ja, das ist ihm, also er ist total down, es geht ihm total schlecht, weil er eben hier Bryan Danielson, den er ja sehr mag und sehr schätzt und der ist ein absolutes Idol ist, weil er den jetzt hier verletzt hat und hat sich entschuldigt, er hat gesagt, es tut mir total leid, ich habe das nicht gesehen, dass der Referee mich da zurückhalten wollte bei der Hidden Blade, weil sonst hätte ich das nie gemacht und hat, also man hat hier zumindest die Tür für eine mögliche Storyline oder zumindest für etwas, was man wieder aufgreifen kann in der Zukunft geöffnet. Denn er hat hier in der Pressekonferenz gesagt, weil das jetzt hier passiert ist, wird er diesen Tiger Driver 91 nicht mehr zeigen in Zukunft. Also den nimmt er jetzt aus dem Repertoire, den wird er nicht mehr zeigen. Und das kannst du jetzt entweder nutzen, dass du sagst, okay, diesen Move, das ist jetzt die Story, eine Erklärung, warum es den einfach nicht mehr gibt, weil der tatsächlich ja gefährlich sein könnte. Oder Will Ospreay packt ihn irgendwann doch nochmal aus, wenn es wirklich absolut notwendig ist. Entweder weil er in der Storyline ist, wo er den Gegner wirklich verletzen will und deswegen gibt es hier nochmal den gefährlichen Move. Oder weil er in irgendeine Situation kommt, wo er so verzweifelt ist, dass nur noch hier der Tiger Driver 91 ihm weiterhelfen kann. Also auch das hat man hier eigentlich in der kleinen Pressekonferenz eingebaut.
Oder?
Und auf dieses Storyline-Element kannst du jetzt egal wann in den nächsten Jahren zurückgreifen, wenn du willst.
Ja, oder du machst es einfach, dass es irgendwann Danielsons letztes Match gibt und er möchte halt doch noch einmal den Sieg holen, das hier nochmal beweisen und dann gibt's am Ende, wie bei HBK, I'm sorry, I love you, ja, dann gibt es ihn.
Vielleicht, aber auf
jeden Fall. Also es ist vieles möglich, aber das Match selber, ey, unfassbar. Also es ist, können wir nochmal drüber reden, gut, das ist halt einfach, auch ja. Wenn du halt siehst, wie so, also ich, ist ein Aufgabegriff. Und was macht Ospreay? Macht daraus einen Styles-Clash, wo du dafür denkst, wie geht das? Ja, das geht. Und das war, also legt euch Taschentücher bereit, wenn ihr das Ding seht. Das war sehr beeindruckend und es ist einfach so ein Genuss, muss man einfach sagen. Also wenn du dich zurückgelehnt hast, es war keine Sekunde langweilig, es war
ja, also, packend, jeder,
flüssig.
Jeder, der mir jetzt erzählt, dass man, also der neue Slogan von AEW oder der, den sie jetzt in letzter Zeit hier verwenden, ist where the best wrestle. Also wo die besten wrestlen und nämlich mit dem, einerseits mit der Betonung auf die besten und andererseits wrestlen. Also die zeigen dir hier wirklich das Wrestling. Und ich glaube, ein schöneres Poster für diesen Spruch als eine Szene aus diesem Match und zwar so ziemlich jede Szene aus diesem Match kannst du dir eigentlich nicht wünschen. Und das ist aus meiner Sicht auch das, also ich weiß schon, natürlich, alle wollen hier Storylines und alle wollen hier die Bloodline und die Story muss fertig erzählt werden oder wollen auch bei AEW, dass die Geschichten lange erzählt werden und wir sind auf einem guten Weg. Und ich finde, das ist auch wichtig und du musst die Leute auch mitnehmen. Aber ich finde, man muss auf jeden Fall auch darauf fokussieren. Also wenn du sagst, wenn du ein Wrestling-Fan bist und du möchtest einfach sehen, wo die besten Wrestler der Welt ungefiltert und unzensiert das beste Wrestling zeigen dürfen, dass sie dir zeigen können, dann musst du dir eigentlich AEW schauen, dann musst du dir eigentlich die AEW Pay-Per-Views kaufen, wo du solche Matches bekommst, weil das ist eigentlich konkurrenzlos. Das sehe ich im Moment nicht bei New Japan, das sehe ich im Moment nicht bei der WWE, das sehe ich im Moment nicht bei CMLL. Wenn ich wirklich was auf diesem Niveau sehen möchte, dann muss ich als Wrestling-Fan mir eigentlich AEW anschauen im Moment. Und das war eigentlich das beste Aushängeschild für diesen Spruch, das du bringen kannst, aus meiner Sicht.
Wobei ich sagen muss, also ich mag halt diesen Vergleich nicht so gerne, aber das
Nein, Osprey, das ist auch gar kein Vergleich. Also das ist, alle anderen machen, jede Promotion, die ich jetzt gesagt habe, hat ihre Stärken und haben was, wo ich sage, das sehe ich am liebsten, das sehe ich am, da gibt's was, das macht die WWE am besten und das kriege ich sonst nirgends. Und ich kriege eine Crowd-Heat von 16.000 durchgeknallten Fans in der Arena Mexico bei CMLL, das kriege ich auch bei einer, das kriege ich auch vor 100.000 Leuten nicht. Das kriege ich nicht bei All In und das kriege ich nicht bei WrestleMania. Aber wenn ich hier wirklich so ein Match sehen will, dann schafft es derzeit sonst niemand und auch nicht mehr New Japan, weil natürlich genau diese Leute, die das vor 5 Jahren dir noch dort gezeigt haben, jetzt eigentlich fast alle bei AEW sind. Und nicht nur dieses Match, auch das nächste Match und auch andere Matches auf der Karte. Also wenn ich hier wirklich durchgehend das Beste, wenn mein Ding ist, ich will wirklich, wirklich gutes Wrestling sehen, vielleicht auch unabhängig von den Stories. Ich will einfach unterschiedliche Stile, aber mit den bestmöglichen Leuten, die sich bestmöglichst ins Zeug werfen, dann kriege ich das bei AEW, meiner Meinung nach.
Wobei ich muss zumindest bei dem Match sagen, für mich gab es halt eine Story. Also genau, Aufbau, bei Sarah war es halt auch so, dass wir diesen Competition-Faktor, wie der aufgebaut wurde, das war für uns eine Story. Und im Match selber wurde halt genau diese Geschichte weitererzählt. Also dieses Match ist nicht nur halt als Wrestling-Match richtig stark, sondern ich mag halt Storytelling. Und das Storytelling in dem Match war halt auch am Glühen.
Also genau, und das ist halt auch eine Geschichte, die auch aber perfekt zu diesen beiden Wrestlern und zu diesem Match passt. Nämlich die Geschichte war eigentlich, wer ist der beste Wrestler der Welt? Und kann sich ein Will Ospreay als bester Wrestler der Welt bezeichnen, wenn er nicht Bryan Danielson besiegt hat?
Ja, und das haben sie gut verpackt. Und auch ja, mit diesem Finale gerade. Deswegen mochte ich ja auch dieses voreinander in den Ringecken, dann laufen wir aufeinander zu. Das war halt wirklich dieses so, wir sind eigentlich auf dem gleichen Level, aber jeder von uns will jetzt einen Move zeigen, um das zu beweisen, dass er der Beste ist. Und ja, war absolut brutal. Aber ein Kritikpunkt muss ich trotzdem am Pay-Per-View machen. Und zwar genau deswegen, du hast ja schon angekündigt, das nächste Match ist auch fantastisch. Genau das ist nämlich mein Problem, weil die haben es gebookt und ich weiß nicht, warum man im Pay-Per-View so bookt. Du hast dieses Match, 32 Minuten, die Crowd ist komplett nuts. Bei uns auch, wir waren danach, wir haben durchgeatmet, ich habe geschwitzt, ich habe beim Wrestling gucken geschwitzt. Ich war komplett leer und was ich eigentlich bei Pay-Per-Views ganz gerne mag, ist, wenn du halt so ein absolutes Highlight hast, dass du danach mal kurz irgendein Match hast, wo du ein bisschen durchschnaufen kannst.
Ja, das war.
Und hier hat man es gemacht. Alle drei Highlights kamen am Ende.
Das stimmt, aber dann wärst du halt in dieser, also ich habe mir das auch gedacht, mir ist ja genauso gegangen, plus bei mir war es noch zu dem Zeitpunkt, was war's, knapp 5 Uhr morgens. Und ich wusste ja, welche beiden Matches da, also ich meine, wir kannten ja die Card, das war ja keine Überraschung. Und ja, ich habe mir auch im Vorfeld gedacht, aber was machst du? Du hättest diese alte WWE-Taktik zu Zeiten der Divas machen können, nämlich vor dem Main Event gibt's als Downer und zum Pinkelpause machen mal irgendein Women's Title Match.
Nein, schmeiß das Jericho Match da
rein. Ja, gut, das vielleicht, aber.
Also einfach aber ich wollte nur ein bisschen, lass mich mal kurz durchatmen, Leute.
Genau. Und der Punkt ist halt, also egal, wen du eigentlich in diesen Spot hineinsteckst, dem tust du damit keinen Gefallen. Und dann habe ich aber gestern, dann war klar, hier kommt jetzt noch das Tag Team Titelmatch und ich habe mir gedacht, na gut, also wenn irgendwer eine Crowd aus diesem Erschöpfungsloch wieder rausholen kann und im Ospreay Danielson Match folgen kann, na dann sind das die Young Bucks und wenn du noch FTA dazu packst.
Aber, und dann noch Leitern.
Ja, und dann noch Leitern. Aber es war bei mir auch so. Also ich habe das Match gesehen und habe mir gedacht, und wir kommen dann gleich noch drauf, am meisten für mich persönlich darunter gelitten hat hier dann tatsächlich auch der Main Event, weil ich hatte hier Ospreay Danielson, wo ich schon mal da drin war, dann kam das nächste Match, das war hier das Tag Team Titel Match, vakanten AEW Tag Team Titel, das Leiter Match Young Bucks gegen FTR, die nach ein paar Minuten es wirklich geschafft haben, die Leute und auch mich wieder hochzuholen, und dann hatte ich das nächste Tief und das war dann eben der Main Event. Und da muss ich dann, aber da kommen wir dann gleich noch drauf, da muss ich zugeben, da bin ich selber nicht mehr ganz zurück auf die Höhen der Euphorie gekommen, was nicht an den beiden im Ring lag, muss ich auch
sagen. Ja, kommen wir erstmal zum Leitermatch, weil da muss man sagen, genau wie du es halt sagst, die ersten Minuten bei der Crowd war auch bei uns von Fernseher, wir hatten Bock drauf, aber wir waren halt ein bisschen leer und es spricht wirklich extrem für Wrestler und ihr Können und was die gerade abliefern, dass du halt es schaffst, dass eine komplett ausgelaugte Crowd nicht nur switcht und langsam reinkommt, sondern halt komplett reinkommt. Und das haben die halt hier geschafft. Sie haben es sehr klug gemacht, dass es halt von Anfang an direkt losging. Also es war ja wirklich ein Tempo sondergleichen und es gab wieder, ich gehe wieder kreuz und quer durch, ne? Also Leitern wurden da aufgebaut, wurden aufgestellt, wurden seitlich hingestellt, Tische wurden aufgebaut und es war halt eigentlich so wie so ein TLC-Match. Es war absolutes Chaos. Die Teams haben miteinander harmoniert. Es gab sehr harte Moves. Es gab auch mal, dass ein Leiter verrutscht ist, was sehr unglücklich aussah. Es gab Blut, was, glaube ich, nicht beabsichtigt war.
Es gab das Publikum, das quasi die Wrestler lautstark darum gebeten hat, doch vorsichtig zu sein.
Ja, das stimmt. Aber es war wirklich ein absolut fantastisches, packendes Leitermatch vor allen Dingen. Und die Jungs haben sich auch nicht zurückgehalten. Also wenn ich dann halt dran denke, wie ein Cash Wheeler mit 478 km/h durch den Ring läuft, um rauszuspringen, dann selber durch den Tisch zu landen und sich eigentlich alles brechen kann dabei, das war halt schon heftig. Oder wenn du halt einen Bump auf die Leiter drauf siehst und dann im letzten Moment aber doch mal irgendwo jemand eingreift und dann springt da jemand drauf und da jemand drauf. Es waren wirklich viele harte Sachen und trotzdem auch passend zu den Charakteren. Also die Young Bucks wirklich diese arroganten Fieslinge, die halt durch diese kleinen Kniffe halt schon mal Oberwasser haben, aber dann auch in ihrer Arroganz die Fehler schnell machen. Während FTA halt als totale Fighter und Willenskämpfer dargestellt wurden. Auch wenn ich anfangs leer war, war ich aber auch in den ersten Minuten direkt unterhalten. Aber je länger das Match ging, desto mehr stieg auch diese Spannung. Man hat, ich musste für Kai mitzählen, wie oft der Ring, wie oft der Titel berührt wird. Ich kann spoilern, es waren 16 Mal.
Das
war sehr anstrengend.
Gut, dass du das gemacht hast. Der hat mich nämlich, wahrscheinlich bevor er dich gefragt hat, hat er gesagt, du guckst doch heute sicher noch Dynasty, kannst du mir das mal mitzählen? Und ich muss ihn dann enttäuschen, habe gesagt, auch Entschuldigung an dich, denn ich habe ihm gesagt, ich habe schon geguckt, aber soweit ich weiß, du wolltest es erst am Nachmittag schauen, frag doch mal den
Ach, alles gut.
Mitzählen. Weil ich hätte ihm aus der Erinnerung, ist nämlich gut, dass du sagst 16, ich hätte mir aus der Erinnerung gesagt, das war nicht so oft 2 oder 3.
Nee, es gab halt immer wieder so Tipper. Man konnte es nicht immer sehen, weil die Kamera leider nicht immer den Belt richtig gezeigt hat oder von vorne, wodurch du nicht sehen konntest, gab es jetzt eine Berührung. Aber wir haben eine sehr aufmerksame Strichliste geführt. Man hat aber dieses Element, dass man halt, das ist ein Kompliment von mir, dass man halt nicht durchweg gemacht hat, ich kletter ganz, ganz langsam die Leiter hoch und erreiche es dann doch im letzten Moment nicht, weil ich gestoppt werde. Dieses Element hat man zum Glück nicht oft verwendet, sondern im Gegenteil, man hat halt eher mit Tempo agiert und dass halt, wenn jemand Richtung Titel ging, dass es dann auch wirklich schnell ging, also mit Tempo und dann halt auch, dass man nicht draufspringen muss auf die Leiter, um dann abzufangen oder später halt auf eine Leiter umgeworfen wird, kommen wir später zu. Das war schon richtig gut und generell, es war halt auch nicht nur ein reines Spotfest, sondern du hattest halt wirklich das Gefühl, beide Teams, also das war für mich die Story halt, versuchen beide auszuschalten, um endlich mal Luft zu haben, dass einer hoch kann. Also es war halt wirklich so, dass du gesehen hast, okay, wenn einer von den Young Bucks was kassiert hat, dann der andere meistens auch. Wenn einer von FDA was kassiert hat, dann der zweite meistens auch. Also dieses, wir versuchen uns Luft zu verschaffen, um Zeit zu haben, hochzuklettern.
Ja, und es gab natürlich auch ein paar Dinge, die nicht ganz so gut funktioniert haben, wie sie geplant waren. Also zum Beispiel ein Cash Wheeler, der hier Matthew durch die Seile speert auf einen Tisch, aber Matthew geht da nicht irgendwie mit dem Rücken durch, sondern irgendwie landet mit dem Hintern, Tisch bricht nur ein Stück weit, er rutscht runter und knallt genau mit dem Kopf auch hier gegen die Guardrail oder auch die eine Leiter, die dann, was war denn das überhaupt? Ich glaube, ein Piledriver oder irgendwas von Dex,
wo der war Piledriver und dann ist sie abgerutscht.
Weggeknickt ist. Teilweise, also ja, Leitern sind gefährlich und tun nicht immer, das haben wir auch bei WrestleMania ja gesehen, als die eine Leiter da weggeknickt ist und der Referee quasi, ich weiß gar nicht, wer es damals war, eingreifen musste und quasi den Wrestler daran hindern musste, da hochzuklettern und der wusste nicht, was los ist, bis er dann irgendwie mitbekommen hat, die Leiter ist schon halb eingeknickt und wird halt zusammenbrechen, wenn da ein Mensch mit über 100 Kilo raufklettert. Also Leitertische, die kooperieren nicht immer so hundertprozentig, wie man das gerne hätte von ihnen.
Finde ich aber irgendwie nicht schlimm. Also ich finde gerade so Missgeschicke gehören für mich auch ein bisschen zu diesem Chaos bei Leitermatchen dazu.
Ja, mir geht es gar nicht darum, dass der Spot nicht gut aussieht. Mir geht es darum, dass sich dann der Wrestler wehtut.
Ach so, natürlich, aber das Risiko gehen die ja ein. Also die entscheiden ja selber auch immer, ich will jetzt hier einen Piledriver auf der Leiter machen. Da wird jemand sagen, das ist keine gute Idee. Dann sagt der Wrestler doch. Naja, am Ende entscheidet die Leiter oder der Tisch oder wer auch immer.
Oder der maskierte Typ.
Ja, aber es ist der maskierte Typ. Also es war auf jeden Fall so, dass FTA, im Grunde genommen, je länger das Match ging, sich immer mehr Oberwasser erkämpft haben. Und Harwood ging dann halt wirklich die Leiter hoch und alles klar, da ist er. Jetzt holt er sich den Titel. Und dann kommt auf einmal ein Fan rein.
Also, es war Nick, also sie waren beide. Es waren Dex und Nick oder Nicholas. Waren beide, und beide wollten sich, und man hat das auch im Vorfeld gesagt, dass es reicht, wenn man hier einen Titel abhängt, und beide haben hier versucht, jeweils einen Titel gar zu bekommen, und ja, also der andere Buck ist irgendwo, und Dex, ja, knallt ihm hier ich glaube, es war Nick, der mit ihm auf der Leiter war, den Gürtel ins Gesicht, der fällt runter, und du denkst, alles klar, okay, die sind jetzt beide weg, hier ist Dex, und der braucht jetzt hier nur noch die Schnalle öffnen. Und plötzlich kommt hier ein maskierter Fan, ich weiß gar nicht, was eine Stingmaske.
Das war eine Stingmaske und
kommt ein Hoodie
übergezogen.
Genau, kommt hier plötzlich ein Typ in den Ring, der gejagt von Security, der hier die Leiter umwirft. Dex fällt runter. Security.
Im Übrigen, kurz Info, so etwas, also wirklich mit einem echten Fan, gab es schon mal Eddie Guerrero,
wo da mal
ein Fan in den Ring stürmte und genau sowas gemacht hat. Also war sogar derselbe Winkel zur Leiter gelaufen ist und die umwerfen wollte. Deswegen haben die das schon, also natürlich war klar, wer kommt, aber es war halt trotzdem unfassbar
gut. Klar. Ich weiß nicht, ob es allen klar war. Also dem Casual-Fan, der vielleicht jetzt auch nicht New Japan verfolgt.
Sarah wusste es nicht.
Ja, eben, darum sage ich ja. Also ich glaube nicht, dass es allen klar war.
Aber auf jeden Fall, was man hier wirklich richtig, richtig gut gemacht hat, also dieses Segment, der Fan kommt rein, wirft erstmal sein Popcorn weg, springt über die Guardrail, läuft rein, stößt die Leiter um, Harwood landet da unten. Beide Security-Leute stürmen richtig auf ihn los, drücken ihn in die Ringecke, greifen die Maske, greifen die Kapuze, ziehen beides runter, die Kamera in dem Moment von vorne drauf und du siehst halt einfach einen Jack Perry grinsend. Das war wirklich, das ist schwer. Also es ist wirklich schwer, dieses Timing so gut hinzukriegen, dass es auch richtig gut aussah. Das sah fantastisch aus. Also dieser Moment war richtig gut umgesetzt, auch mit der Security ihn anschließend auch abführt, Backstage.
Ja,
das war ein richtig schön gemachter Eingriff.
Der Scapegoat.
Ja, und Nicholas, der dann auch dann so überrascht erst runtergeguckt hat, gibt es noch einen kurzen Blick zwischen beiden. Nicholas grinst, greift den Titel.
Dann halten sie beide hier noch die drei Finger hoch, weil es natürlich hier der dritte Titelgewinn, also die Bucks damit erste dreimalige AEW Tag Team Champions. Bucks zeigen dann auch die drei Finger und jetzt kannst du natürlich sagen, ja, dritter Titelgewinn oder Jack Perry, der dritte EVP vielleicht.
Ja, also kann alles sein, gut gemacht. Unfassbar starkes Match, super starkes Finish, was gepasst hat. Die Crowd ist abgegangen. Die Young Bucks bzw. Elite sind halt die absoluten Assis, muss man einfach mal sagen. Das funktioniert super, es hat geklappt. Du hast auch jetzt Bock zu wissen, wie geht's weiter. FTA wurden nicht geschwächt, weil eigentlich hätten sie ja gewonnen. Richtig gutes Booking, tolles Match, tolles Finish. Es gab da nur Sieger.
Ja, absolut. Und auch ja fürs nächste Dynamite die Frage, wie wird sich Jack Perry, taucht er auf? Ist er jetzt einfach Teil der neuen Elite? Ist das einfach der Durchgeknallte, der immer wieder mal so auftaucht? Wird sich der auch äußern zu dem, was ihm so passiert ist in den letzten Monaten? Also auch da auch wieder eine Story, die man weitererzählen kann.
Das stimmt. Ich muss jetzt mal ganz kurz reingreifen mit einem kleinen Monolog. Es tut mir leid. Ich hatte es nämlich am Anfang nicht erwähnt, aber diejenigen, die AEW-Podcast hören, kennen es schon. Es gibt wieder eine Parole. Parole bedeutet, wer es bis hierhin geschafft hat, geht bitte, ich weiß, ihr hört das auf Spotify und woanders, geht bitte auf YouTube, geht in den Podcast rein, geht in die Kommentare rein und zeigt mit eurem Kommentar, der die Parole darstellt, dass ihr es bis hierhin durchgehalten habt mit den zwei alten Männern, die über Wrestling reden. Die Parole dieses Mal ist allerdings eine andere. Und zwar, weil ich das halt momentan sehr stark bei Social Media sehe, das Bashing zwischen WWE und AEW und Crowdzahlen oder sonst was. Die Parole ist dieses Mal deswegen, egal ob WWE oder AEW, ich liebe Wrestling. Das bitte als Parole reinschreiben in den Kommentaren und ich hoffe wirklich, dass es ein paar Kommentare gibt. Nicht nur, dass man halt sieht, dass wir nicht alleine reden und keiner zuhört, sondern auch, weil ich finde, wir sind Wrestling-Fans und dann freuen wir uns über einfach gutes Wrestling.
Genau. Kann ich so nur entsprechend unterstützen. Und das vielleicht noch, bevor wir zum Event kommen, um den Scrum-Teil abzuschließen, weil dann brauche ich das nicht vorhin erzählen, noch einen Nachtrag. Natürlich, weil es hier gut passt, hat man ja bei der Pressekonferenz auch Will Ospreay angesprochen auf seinen Kommentar Richtung Triple H. Und da hat er ihm gesagt, ja, also er will das gar nicht mehr groß aufwärmen. Das ist halt gesagt worden. Er kommt halt so aus einer Gegend und aus einer Zeit, also quasi, wenn du gegen mich was sagst, dann kriegst du halt eine Retourkutsche. Und ja, also für ihn ist die Geschichte damit gegessen. Er will jetzt hier AEW promoten und er hat auch selbst gesagt, das war so das erste Mal, dass er es am eigenen Leib diesen Tribalism erlebt hat und er findet das eigentlich blöd und unnötig. Und ja, er will eigentlich das Wrestling voranbringen und er sitzt hier bei AEW unter Vertrag. Er möchte hier AEW auch mit seiner Leistung besser machen und er lässt halt seine Taten jetzt sprechen und nicht mehr seine Worte. Und ich finde, das ist eigentlich ein schönes Statement auch zu dem Thema.
Ja, und jetzt kommen wir zum Main Event, zum großen Moment, auf dem die Fans gewartet haben.
Ja, und zwar AEW-Title Samoa Joe gegen Swerve Strickland. Und Swerve kommt hier raus einerseits als der goldene oder goldschwarze Black Panther.
Nein.
Auch.
Weil den Fehler haben viele Fans gemacht.
Nein, und er hatte auch die Robe von Jimmy Rave an.
Es war nicht Black Panther, es war Killmonger.
Okay.
Also Killmonger ist halt ein Villain und es war wirklich eins zu eins das Outfit von Killmonger. Ich habe auch zuerst gedacht, Black Panther da so, nee, wegen den Krallen, das ist Killmonger. Passt auch dazu, weil Killmonger hat auch diese Dreadlocks.
Okay, ich dachte, das ist einfach die Bling-Version von Black Panther, die er da ausgepackt hat.
War wirklich authentisch, cooler Entrance. Im Übrigen, die Crowd hat mitgetanzt. Hatte auch richtig Lust im Umgang. Bei Zero Hour hat man das auch schon mitbekommen, dass eigentlich die ganze Zeit Who's House Chants waren. Die Leute hatten richtig Lust. Ich war im Übrigen da auch noch nicht so wie du. Ich war noch nicht ausgelaugt, vielleicht, weil ich das am nächsten Tag geschaut habe. Wir hatten richtig Lust dazu. Richtig Bock, weil vor allen Dingen auch, du wolltest diesen Moment, Swerve hat es verdient. Diese Storyline um Swerve, diese Entwicklung, das geht ja über zig Monate. Jetzt ist der Peak erreicht, jetzt muss er den Titel holen. Samoa Joe war ein richtig starker Champion. Hat das fantastisch gemacht. Dann muss ich allerdings mal, wenn ich es vorweggreifen, war das Problem Samoa Joe und wie man das gebuckt hat, weil das einfach so, es ging 17 Minuten und die ersten 10 Minuten, würde ich sagen, hat Samoa Joe 90% der Zeit dominiert.
Ja, es war halt, also den ersten, ich sag mal, der erste coole Spot, da kam so noch 2-3 Minuten, es gab so ein bisschen hin und her und ich drück dich in die Ecke und du drückst mich in die Ecke und also jetzt gar nicht so mit Vollgas eigentlich begonnen. Und dann gab's den ersten, Joe machte das gerne, wenn irgendjemand ihn anspringt vom Seil, dann geht er halt einfach auf die Seite, weil er ist ja nicht blöd. Und Swerve ist aber auch nicht blöd, der ist jetzt hier, der wusste schon, was da kommt, ist hier auf den Beinen gelandet selbst, also hat hier nicht den Fehler gemacht, irgendwie den Splash durchzuspringen und hat Joe mal mit einem Dropkick rausbefördert. Aber was das Einzige ist, es war ein sehr, sehr gutes Match und wie gesagt, ja, ein bisschen ausgelaugt. Ich glaube, ich werde es mir nochmal als Standalone-Match auch ansehen. Was für mich ein bisschen gefehlt hat, ich fand, der Aufbau war da sehr, sehr gut, auch mit diesem blutigen Beatdown und mit dem ich unterschreibe meinen Vertrag in Blut. Und es war ein richtig gutes Match und es war ein richtig gutes Wrestling-Match. Aber es hat mir bei der Vorgeschichte fast ein bisschen gefehlt, ja, dieser extra Hauch Brutalität, den ich mir wahrscheinlich von den beiden in so einem Match noch erwartet hätte.
Ja. Dann bin ich komplett bei dir. Es war auch so, Brutalität wurde eigentlich gezeigt. Und zwar dem Moment, jedes Mal, wenn man Swerve eine Aktion durchgebracht hat, hat das halt Joe immer wütender gemacht. Und Joe hat ihn ja auch über das Kommentatorenpult geworfen und wieder zurückgeworfen. Und er hat halt im Grunde genommen jedes Mal Swerve dafür bestraft und immer brutaler bestraft mit harten Aktionen dafür, dass Swerve es überhaupt wagt, so Gegenwehr zu leisten. Aber trotzdem war es halt, genau wie du halt sagst, es hätte ein Hauch brutaler sein können für mich, weil es halt einfach die Geschichte sehr gut erzählt wurde vorher und einfach diese Intensität ein bisschen gefehlt hat. Jetzt kommt aber nochmal ein großes Aber. Das gilt für die ersten 10 Minuten für mich, weil die zweite Hälfte vom Match, in dem Moment, wo Swerve deutlich mehr Anteile von dem Match hatte, wo es halt ausgeglichener war und wo es dann wirklich auch so ein Hin und Her gab, da kam halt wirklich Drama auf, da kam Spannung auf, das war spektakulärer, es war auch brutaler und du hast halt auch gesehen, dass Swerve immer mehr über sein Limit drüber gehen muss. Und diese zweite Hälfte fand ich, also generell war das Match gut, aber die zweite Hälfte war richtig stark.
Das stimmt. Also da gab's dann, ja, da gab's eigentlich zwei Matches in einem. Und ja, also du hast ja noch gemerkt, Swerve bringt natürlich dann immer mehr und mehr von seinen Moves durch. Also es gab ja zum Beispiel auch die Szene, wo Joe draußen hier die Matten weggeräumt hat und wollte mir hier den Muscle Buster auf den Beton verpassen. Swerve kommt dann raus, aber hilft ihm gar nichts, weil was bekommt er? Er bekommt einen Power Slam auf den Beton. Also so, das war so die Variante auch von Joe. Also Joe war halt einfach in diesem No-Bullshit-Modus. Okay, du schlägst mich jetzt 5-mal, ja, dann knall ich dir halt einfach mit dem Bein, dann sweep ich dir einfach deine Beine weg und dann kannst du mal schauen, wie du hier weiterschlägst, wenn du am Rücken liegst. Also das war halt einfach so dieser No-Bullshit-Samoa Joe, den ich auch sehr gerne mag, der natürlich auch entsprechend ordentlich zugelangt hat.
Ja, total. Und dann halt in der zweiten Phase, was ich dabei mochte, war halt wirklich dadurch, dass du diese extreme Dominanz hattest anfangs von Joe, war es halt so, dass irgendwann es so in der Mitte diesen Switch gab, dass halt Swerve immer mehr Aktionen durchbringen konnte, die auch immer mehr Impact endlich gezeigt haben. Und du halt gemerkt hast, okay, kämpft sich quasi jetzt immer mehr Richtung Ziel, wo du halt gesehen hast, okay, Joe ist jetzt immer mehr angeschlagen, jetzt gibt's doch mal einen Pin-Versuch, oh, der geht länger als vorher. Der nächste, oh, jetzt gibt's mal einen Nearfall. Dass wirklich diese, in der zweiten Hälfte, diese Steigerung hat das von, okay, ich kämpfe mich immer mehr rein und zwar durch meine Verbissenheit, du kriegst mich nicht unter, auch wenn ich die ganze Zeit einen draufkriege. Ich komme immer näher ans Ziel und ich schaffe das. Und das hat man gut erzählt.
Das stimmt, also es ging dann auch gegen's Ende hin. Also Joe natürlich schafft hier auch den Coquina-Klatsch nochmal anzusenden. Es gab vorher schon einen 450, es gab einen Swerve-Stump, wo es auch einen Kick-Out gab. Und ja, Swerve dann hat sich eigentlich an den Daumen hat er sich eigentlich
geschnappt
von Samoa Joe während dem Coquina-Klatsch und haben sozusagen hier den Daumen verdreht, sodass der den Move lösen musste. Also wirklich so ein bisschen
und Prinz Nana hat so
Streetfighter-Taktiken eigentlich auch.
Ja, und ich mochte auch, dass Prinz Nana gerufen hat, von wegen brich den Daumen.
Genau, ja, dann hat er stattdessen den Arm quasi gebrochen, also hat er einmal noch so draufgetreten. Dann gab es einen House Call, wo schon sehr, sehr knapp, es war so eine 2,9 habe ich hier stehen, also das war schon wirklich ein Nearfall. Und
dann die Endphase. Das war super gemacht, das war richtig, richtig stark.
Swerve hat dann so da wollte er einen Top Rope Samoan Drop wollte er mir eigentlich verpassen, da hat Swerve dann so die Nase von Joe sich noch geschnappt. Und dann standen sie beide am obersten Seil und da bin ich mir nicht sicher. Also da saß eigentlich Joe da und Swerve stand vor ihm und ist dann über ihn drüber gesprungen und im Ring gelandet. Da hatte ich so die Vermutung vielleicht, dass das eigentlich so ein Double Foot Stump in der Luft hätte vielleicht noch werden sollen. Aber jedenfalls ist er da hier im Ring gelandet, hat dann Joe nochmal runtergeworfen. Dann gab es den Swerve Stump, den zweiten oder dritten sogar in diesem Match. Und hat entsprechend hier gewonnen. Vorher gab es noch den Versuch hier mit dem Titel zuzuschlagen. Also Joe hat das versucht, Swerve ist dann nochmal ausgewichen. Dann hat sich aber Joe, also es hat kein Foreign Object hat sozusagen hier zum Sieg auch beigetragen, den Titelshot oder den Shot mit dem Titel haben sie beide nicht angebracht.
Aber das war gut, dass sie das gemacht haben.
Weil genau.
Als Fan wirklich diese
Situation. Weil Joe ja auch mehrfach jetzt mit diesem unfairen Titelshot auch gewonnen hat. Und ja, in dem Fall hier Swerve gewinnt. Swerve, erster schwarzer AEW World Champion, erster Titelgewinn für ihn, also erster World Title Gewinn auch für ihn. Und ja, die Swerve-Ära hat sozusagen jetzt mal hier begonnen.
Ja, also erstmal, er hat es absolut verdient. Ich finde aber trotzdem auch diese Schlussphase, das war richtig gut gemacht, gerade mit dem Titel, der ins Spiel kommt, dann schlage ich zu, nein, ich schaffe es doch nicht. Und dann, du hast ja als Fan immer das Gefühl, als klar, wenn es einmal der Schlag durchkommt, dann war es das. Dann machst du dir natürlich Sorgen um Swerve vielleicht doch nicht. Dann umgekehrt, ja, komm, jetzt kriegst du ihn, aber nein, er schafft es bei Joe auch nicht. Und dann zweifelst du immer mehr. Dieses Zweifeln mochte ich sehr. Ich mochte auch diese Endphase, als er dann über Joe gesprungen hat, ist und dann halt einfach ihn eiskalt zu einer Powerbomb genommen hat und dann geworfen hat. Und dann auch, es gibt beim Wrestling manchmal diese Momente, wo du halt weißt, okay, die kommen immer wieder in irgendwelchen Trailern vor. Wenn Swerve am Ende da oben steht, vor dem Swerve Stomp und du den Blick siehst und einfach schon diese Gewissheit in diesem Blick siehst, das war es. Das ist jetzt ich habe es jetzt geschafft, bevor ich diesen Move durchgebracht habe, ich weiß schon, jetzt habe ich es geschafft. Das war groß. Und als er dann den Titel gewonnen hat, wirkt er auch emotional und es war auch zu Recht. Und die Quote ist dann, obwohl man halt drei Highlights direkt hintereinander hatte, das war laut. Das war richtig laut und das auch zu Recht. Und er hat es sich absolut verdient. Er ist ein Top-Draw und ich hoffe, anders als du, dass er den Titel lange hält, weil ich weiß, worauf es hinausläuft und wir wissen es eigentlich alle, worauf es hinauslaufen sollte bei einem Dream-Match. All-in, Wembley, volles Stadion, Swerve als Titelträger, Ospreay als Herausforderer. Am besten in einem 4,5-Stunden-Match würde ich nehmen.
Es wäre halt die logische Geschichte. Ich meine, auf der anderen Seite, also wenn wir eins gelernt haben, von wegen, dass wir hier nicht irgendwie die anderen bashen sollen, sondern hat mir auch im Frage-Podcast, beziehungsweise nicht wir, sondern in einem Observer-Radio wurde das mal vor einiger Zeit gefragt. Da wurde nämlich gefragt, was kann ein Paul Levesque von einem Tony Khan lernen und umgekehrt? Und wenn wir eins gelernt haben, dann ist es vielleicht, gib den Leuten das Match, aber gib ihnen nicht das Finish, das sie erwarten, und versuch die Geschichte über ein ganzes Jahr lang weiterzuerzählen. Vielleicht ist der große Titelgewinn von Will Ospreay bei einem All-In 2025 viel, viel mehr wert. Dann bekommst du auch deinen langen Title Rail von Swerve Strickland, wenn du den willst. Vielleicht mach das Match, aber mach nicht das, was die Leute erwarten und glauben. Würde ich auch nehmen.
Ja, man hat's ja auch, bei der Entrance siehst du ja manchmal von wegen, auf welcher Platzierung im Ranking man ist. Und Ospreay war halt vor dem Match auf Platz 3. Und jetzt hat er wieder einen Sieg eingeholt. Also das heißt, laut Ranking-Story, die ja nun mal auch eine Rolle spielt, rutscht er ja ganz langsam immer weiter nach oben. Also er kommt ja langsam in diese Region, wo es dann interessant wird. Nichtsdestotrotz, von Ospreay mal abgesehen, Swerve, fantastischer Typ. Also der ist ein Superstar. Er hat es nicht nur verdient, es ist halt auch für die Fans wieder eine Storyline. Du hast es über so viele Monate miterlebt, wie dieser Kerl gewachsen ist, wie er immer mehr ein Profil bekommen hat. Auch jetzt das Signing am Ende mit dem Blut, wie er einfach sagt, so, ey, ich liebe diesen Scheiß. Der Typ ist super. Und ich hoffe, dass er auch, das ist so das Einzige, was ich halt wirklich richtig, richtig jetzt hoffe im Anschluss nach diesem Pay-Per-View. Lass ihn eine gute Regentschaft haben. Lass ihn jetzt nicht auf der Stelle stehen, sondern erzähl diese Geschichte weiter, lass den Typen weiter wachsen.
Die Geschichte kann er gut erzählen, also das hat er auch noch, der war natürlich auch beim Scrum zu Gast dann. Und der hat ein paar interessante Sachen gesagt. Übrigens für dich vielleicht eine Info, ich weiß nicht, ob du ein großer Sportschuhträger bist, aber du als großer Swerve-Fan hast jetzt bald die Möglichkeit, dir deine Swerve Strickland Sneaker und Sportschuhe zu kaufen. Da hat er nämlich schon das erste Paar dabei gehabt und hat sich hier Tony Khan geschenkt, also das. Dieses Produkt wird den Markt bald beehren.
Man kann nicht mehr die leisten.
Ich weiß, keine Ahnung, was sie kosten. Aber etwas Interessantes gesagt, und ich glaube, das kannst du auch ein bisschen, das kannst du auch verwenden. Und da kannst du auch einen Swerve Strickland als Galionsfigur und auch für Medienauftritte sehr gefragt worden. Er hat ja auch erst bei einem Baseballspiel wieder einen Pitch geworfen, wo er eigentlich gesagt hat, das mache ich schon seit Jahren. Warum kriege ich die Frage überhaupt erst jetzt und nicht schon vor 2 Jahren, als ich damit begonnen habe? Also dann kannst du natürlich medial toll auch nach außen verkaufen. Und das ist natürlich auch eine Chance für diese gesamte Zielgruppe People of Color. Weil es auch gefragt worden, also welche Nachricht möchtest du mit deinem Titelgewinn jetzt hier an junge, schwarze Jungen und Mädchen schicken? Und er hat gesagt, na, seine Antwort ist, es ist alles möglich, aber es ist nicht leicht und du musst dir deine Chancen halt nehmen, und hat so ein bisschen auch drüber gesprochen und hat gesagt, ja, das gab es in der Vergangenheit immer wieder, dass man Leute dann nicht gepusht hat und die vertröstet hat, ah, das machen wir nächstes Jahr, dann wird's größer, dann ist irgendwas dazwischen gekommen, dann waren die nicht mehr so heiß, dann gab es einen Push für den anderen. Und er hat gesagt, du musst dir halt deine Möglichkeiten nehmen, du musst hart dafür arbeiten, ist kein leichter Weg. Und ich glaube, das ist auch eine schöne Message, die man auch weitergeben kann, gerade an junge Leute. Also ja, es ist vieles möglich, aber erwarte nicht, dass du es irgendwie geschenkt bekommst und dass es einfach wird. Und hat zum Beispiel auch gesagt, Kofi Kingston, ein Freund von ihm, dass der seinen Titel da bei WrestleMania 35 gewonnen hat, war für ihn eine der inspirierendsten Geschichten in der Wrestling-Geschichte. Und sowas hat ihn halt motiviert und sowas wollte er für sich auch. Und das möchte er halt für die nächste Generation, möchte einfach, dass die solche Momente haben, die inspirieren. Also ich glaube, so den ehrlichen, hart arbeitenden Swerve Strickland, der ist quasi von der Straße, nämlich mit Credibility und ja, harter Arbeit geschafft hat an die Spitze. Ich glaube, das ist eine schöne Geschichte. Und das ist auch was ich AEW wirklich empfehlen würde, also das zu nutzen und das auch über Medienarbeit rauszubringen an die Leute, weil ich glaube, das ist eine Geschichte, die auch gut ankommt und wo du vielleicht auch Leute erreichen kannst, die mit Wrestling nicht so viel oder nicht mehr so viel zu tun haben und wo ein Swerve Strickland vielleicht eine gewisse Zielgruppe schon zum Wrestling hinführen könnte.
Ich will vor allen Dingen jetzt einen Anschluss, also erstmal, wahrscheinlich läuft es raus hinaus, dass ein Rückmatch, aber das möchte ich nicht. Ich möchte, dass der Joe erstmal raus ist aus dem Titelgeschehen. Ich möchte jetzt irgendwie am liebsten eine Storyline haben, wo durch falschen Missgunst, schöne Grüße an Adam Page, jemand jetzt da ist, der genau diesen Erfolg, also dass halt Swerve meinetwegen sagt, genau das erzählt, ich habe mir das erarbeitet, ich habe das gemacht, dass dann einer sagt, ja, du denkst jetzt, nee, ich nehme dir diesen Moment jetzt weg und dass Swerve das halt gar nicht zulassen möchte. Also das, keiner nimmt mir jetzt den Titel, den ich so hart erarbeitet habe, als nächstes direkt weg. Ich möchte eine spannende Storyline jetzt direkt im Anschluss haben, schießt was hinterher, was wo ich direkt denke, yo, das könnte spannend sein. Ich will direkt wieder eine Gefahr für Swerve, dass man das, was er so hart, er ist ja auch oft gescheitert, jetzt erreicht hat, dass man ihn das wegnehmen will und er das gar nicht zulassen will. Ich will ein Profil haben, das immer weiter wächst, weil Swerve funktioniert. Swerve ist super und Joe war im Übrigen ein richtig starker Übergangschampion, muss man auch sagen. Der hat sich als Bedrohung, oder nee, nicht als Bedrohung, sondern als Hürde, die man nicht so leicht nehmen kann, aufgebaut, das super verkauft. Man ging aus dem Pay-Per-View sehr happy raus, nicht nur, weil das halt ein unfassbar starker Pay-Per-View war, sondern weil das Ende auch einfach so verdient war.
Absolut, ja. Also war als Gesamt-Pay-Per-View für mich wahrscheinlich die, oder was heißt wahrscheinlich, für mich der stärkste Pay-Per-View des Jahres bisher, inklusive Wrestle Kingdom und ja, andere große Shows international. Also rein von der Matchqualität von vorne bis hinten, absolut fantastische, empfehlenswerte Show, muss ich sagen. Also natürlich mit dem Ausrufezeichen aus Bray Danielson obendrauf. Aber ja, vielleicht, ich glaube, wir bewegen uns ja ohnehin schon Richtung Bananenwertung.
Ich wollte gerade sagen, Banana.
Also, wenn ich jetzt nur mal durchgehe, nur am Papier und sage, Okada Pack hat mir genau das geliefert, was ich mir erwartet habe. Copeland, Kingston, Briscoe gegen House of Black hat mir genau das geliefert, was ich erwartet habe, inklusive diesem Finish, wo ich jetzt schon weiß, wo das nächste Titelprogramm hingeht. Julia Hart, Willow Nightingale war okay. Ich mag Willow, ich freue mich für die. Ich finde auch, die hat gut delivered. Julia Hart ist eben verletzt, deswegen auch kurzes Match. Hat mich aber nicht enttäuscht. Hab ich in etwa das bekommen, inklusive auch der Siegerin, von der ich ausgegangen bin. Roderick Strong, Kyle O'Reilly hat mir genau das, was ich mir erwartet habe, geliefert. Hook gegen Chris Jericho, muss ich sagen, hat mich gut unterhalten, hat mir mehr geliefert, als ich mir gedacht hätte. Und ich habe gesagt, ich finde die Entwicklung, also ich, wenn mir Chris Jericho eine Geschichte erzählt, dann höre ich dem in der Regel zu und gehe mal davon aus, dass er weiß, was er tut. Also das, schauen wir mal, wo das hingeht. Toni Storm, Thunder Rosa hat für mich sehr viel mehr geboten, als ich mir eigentlich erwartet hätte am Papier. Will Ospreay gegen Brian Danielson gehört ins Museum, das habe ich schon gesagt. Bucks gegen FTA im Leitermatch haben mir genau das geliefert, was ich wollte. Und Joe Strickland, wir haben es gesagt, ja, eine Spur mehr Brutalität vielleicht, hätten wir uns erwartet, aufgrund der Vorgeschichte. Aber absolut fantastisches Match und auch, ja, der richtige Sieger. Also ich wüsste nicht, was ich an dem Pay-Per-View noch viel besser machen könnte. Es war auch der Kommentar hat mir gut gefallen, sie haben gut durchgewechselt. Wir haben Jim Ross wieder gehabt, den hat man aber sparsam nur im Opener an dem Main Event eingesetzt. Und da hat er auch, ja, an den alten Jim Ross teilweise gut anknüpfen können, gerade in großen Momenten. Wir hatten Tony Schiavone drin, wir hatten Taz drin, wir hatten Don Gallis drin, wir hatten Nigel McGuinness drin, auch im, der hat übrigens sehr viel beigetragen, auch im Danielson-Osprey-Match. Also das gefällt mir auch sehr, sehr gut bei AEW, dass man hier auch vielleicht auch passend zum Match die Kommentatoren aussucht und dass man da auch eine große Bandbreite hat. Also ich gebe hier die, was ist denn unser Maximum? 8, glaube ich, oder?
8 Bananen ist maximal.
Ja, ich gebe hier die 7,5. Weil ich weiß nicht, was eine 8 wäre. Eine 8 wären wahrscheinlich 3 Danielson-Osprey-Matches hintereinander. Aber ich glaube, eine 7,5 ist wahrscheinlich die höchstmögliche Wertung, die ich realistisch so einer Card geben kann.
Okay, ich mache erst die Negativpunkte. Nummer 1, Die Entrance-Musik ist immer noch zu leise. Das geht mir so auf den Keks. Nummer zwei, das Ospreay-Bryan-Match ging leider nicht 3 Stunden, sondern halt nur knapp über eine halbe Stunde. Okay, kann ich mitleben. Nummer drei, was haben wir jetzt? Nummer drei, ach ja, der Ablauf. Ich hätte persönlich nicht die drei Highlights direkt hintereinander gespult. Ich hätte gern eine kleine Durchschnaufpause gern gehabt. Jetzt kommen wir mal zur Card selber. Pre-Show fand ich echt gut. Also das ist das, was ich von der Pre-Show möchte.
Die habe ich ausgelassen, aber ich bin bei dir.
Also ich lasse die auch aus der Wertung raus, weil ich muss mal erwähnen, weil das passiert nicht oft, dass die Pre-Show mir halt durchweg gefällt und nichts Negatives dabei ist. Opener, absolut fantastisch. Also ich fand das wirklich richtig stark. Und beim ersten Match, This is Awesome, Chance kommen, die zwar viel zu oft kommen, weil hier halt zurecht kamen, und am Ende Standing Ovation, dann weiß man schon, der Opener war verdammt stark. So, das Trios-Match war verdammt stark. Das hat richtig Bock gemacht. Das TBS-Championship-Match, es war zu kurz, ich habe auch viel gemeckert, aber ich kann das nicht richtig stark kritisieren, weil halt, wie gesagt, Julia Hart verletzt ist und da muss man das halt kurz machen. Wäre es länger gewesen, wäre es deutlich besser gewesen, aber war das jetzt ein Downer, dafür war es zu kurz für mich. Und vor allen Dingen, weil die Siegerin auch noch richtig ist, also, weil mit Willow macht man vieles richtig. Dann kommt Roderick Strong gegen Kyle O'Reilly. Keine Riesenerwartung, aber unfassbar viel Spaß gehabt. War komplett drin, hab mich abgeholt. War super. So, und dann haben wir Chris Jericho gegen Hook, mein Downer. Und zwar, eigentlich bin ich bei dir, es hat mich unterhalten. Es war mir nur einfach zu lang. Mach 6 Minuten weg, dann habe ich das noch nicht mal als Kritikpunkt. Aber es ist ein leichter Kritikpunkt, dass ich dachte, könnte man langsam zu Ende gehen. So, Toni Storm, Thunder Rosa. War viel, viel besser, als ich erwartet habe. Es war spannend. Es war auch, obwohl es 15 Minuten waren, nicht langweilig. Es war das stärkste Women's Titel Match seit langer Zeit. Nehme ich auch mit. So, dann kommt Ospreay gegen Danielson. Ja, was soll ich dazu sagen? Das ist eine goldene Banane samt Baum. Besser kannst du es nicht machen. Das Ding werde ich mir nur 48 Mal anschauen. Und vor allen Dingen, ich werde meine Freunde nerven, die kein Wrestling gucken und sagen, guck mal bitte. Und sie werden es gucken. Und toll finden. Leitermatch. Super. Hatten es schwer am Anfang und trotzdem haben sie die Crowd sowas von zurückgeholt und es war super. Main Event, Anfangsphase, trotzdem war ich halt emotional drin, deswegen kann ich drüber hinwegsehen. Zweite Phase richtig stark. Super Finale, Schlussmoment. Bumm, Swerve hat es endlich. Meine Junge. Ich würde wahrscheinlich zwischen 7 und 7,5 Bananen tendieren. Aber da ich letztens abgezogen habe 0,5 wegen einer schlechten Crowd, packe ich hier 0,5 drauf und lande auch bei 7,5 von 8 Bananen und das zu Recht und eigentlich auch nur keine 8 Bananen, weil ich nicht als Fanboy verschrien sein möchte und ich mir einfach diese Luft noch lassen will, falls es irgendwann diese perfekte Card gibt, weil das war sehr, sehr nah dran.
Ja, also sagt uns auch, vergesst die Parole nicht und sagt uns, wie ihr die Card gefunden habt und ja, spart bitte nicht mit Superlativ für Ospreay Danielson. Also ich bin sehr gespannt, wie ihr das seht und natürlich auch, wie euch der Rest der Card gefallen hat. Aber wir gehen hier mit einstimmigen 7,5 raus. Das gefällt mir sehr gut.
Ja, schreibt eure Bananenwertung, schreibt die Parole, schreibt alles, bombt das Ding voll. Hat Bock gemacht. Gerne, gerne wieder.
Ja, also wir hören uns spätestens im Mai wieder dann nach Double or Nothing, würde ich sagen.
Ja. In diesem Sinne, schönen Abend, viel Spaß noch.
Tschüss. Ciao.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.